Und deshalb haben Sie die Fragen jetzt auch noch nicht vor sich. Aber ich habe das letzte Mal am Ende der Stunde drei Fragen gestellt, die sich mit der Einleitung auseinandersetzen. Mit der Einleitung, was ist Apologetik überhaupt? Etwas mit der Geschichte der Apologetik und mit dem, wie wir Apologetik betreiben. Ich lese noch einmal gerade vor, für all diejenigen, die das doch mit nach Hause genommen haben, entweder im Kopf oder sich das aufgeschrieben haben auf einen kleinen Zettel, oder auch diejenigen, die jetzt ganz spontan darauf eine Antwort geben können, dann wird das sicherlich bereichert sein, auch für diesen Abend. Die erste Frage, die ich gestellt habe, war, welche Erfahrungen haben Sie bisher im Kontakt mit Menschen gemacht, die dem Glauben kritisch gegenüberstehen? Welche Erfahrungen haben Sie bisher im Kontakt mit Menschen gemacht, die dem Glauben kritisch gegenüberstehen? Hat sich da jemand drüber Gedanken gemacht oder fehlt jemandem gerade spontan ein Erlebnis ein? Oder wo man sagt, also bisher immer, wo ich solchen Kritikern gegenübergestanden bin, habe ich den Kürzeren gezogen, habe nachher an meinem Glauben gezweifelt. Oder vielleicht sagt auch jemand, ja, ich bin selbst so einer gewesen oder ich bin es noch und frage mich, ob das überhaupt wahr ist, was die Christen behaupten. Ist ja auch möglich. Ist da jemand? Hat jemand sich da etwas überlegt oder gar aufgeschrieben? Liegt das an der Frage oder liegt es an dem Skript oder an der Zurückhaltung heute Abend noch? Also ich selbst habe da ganz verschiedene Erfahrungen gemacht, nachdem ich zum Glauben gekommen bin. Da wenige Monate später habe ich mich angemeldet für einen damaligen sogenannten Sommereinsatz und war in der Schweiz gewesen für eine Woche und danach in Österreich, in Bregenz. Und an der Seepromenade bin ich dort herumgelaufen, eben als 14-jähriger Jugendlicher, und habe die Leute angeredet auf den Glauben. Sie gefragt, was sie davon halten und ob sie schon mal in der Bibel gelesen haben, ob sie zur Kirche gehen und all so etwas. Und damals hatte ich selbst noch relativ wenig Ahnung und bin des Öfteren dann selbst ins Fragen gekommen, beziehungsweise habe mich dann zu Hause zurück hingesetzt, habe die Konkordanz hervorgenommen und wollte einmal sehen, was die Bibel überhaupt über bestimmte Themen sagt. Dann habe ich gemerkt, dass über einzelne Themen, die Menschen heute haben, in der Bibel kaum etwas direkt zu finden ist. Und dann habe ich mich daran gemacht, andere Bücher zu lesen. Bücher zu lesen von Christen, die über bestimmte Fragen des heutigen Lebens geschrieben haben, aber auch Bücher von Nichtchristen zu lesen, die sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben. Und dann habe ich eine Zeit gehabt, wo ich mit Menschen, die diese Fragen gehabt haben, erst einmal diskutiert habe, stundenlang diskutiert habe, und da habe ich mich oftmals gewundert, warum geht das nicht weiter? Da habe ich doch jemanden endlich überzeugt, dass die Evolutionstheorie auch wissenschaftlich nicht hundertprozentig zutreffend ist und dass man die nicht unbedingt glauben muss, und derjenige, der will trotzdem nicht mehr vom Glauben wissen. Vielleicht haben Sie auch solche Erfahrungen schon gemacht, und dann möchte ich darauf verweisen, dass wir ja das letzte Mal schon über dieses Kriterium gesprochen haben, dass wir die Führung des Heiligen Geistes brauchen, um zu erkennen, wie reden wir mit der konkreten Person, die vor uns steht, dass wir da kein Schema entwickeln können, immer all unser Wissen gerade präsentieren, sondern dass wir immer sehen, was braucht der Mensch in diesem Augenblick, was würde Gott diesem Menschen auch sagen. Ich komme zur zweiten Frage. Die zweite Frage war, womit beschäftigen sich die Menschen ihrer Umgebung? Wie verstehen diese Personen ihr Leben und die Welt? Also ihr Leben, ihr eigenes Leben. Womit beschäftigen sich die Menschen ihrer Umgebung? Das würde mich auch interessieren. Haben Sie da Kontakt zu Menschen am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, im Freundeskreis, zu Menschen, die nicht an Gott glauben, die sich nicht Christen nennen? Und haben Sie schon mal darauf geachtet, womit beschäftigen die sich eigentlich? Was liegt denen am Herzen? Was für Fragen haben die auch? Oder wo haben die Bedenken gegenüber dem christlichen Glauben? Vielleicht hat sich jemand da Gedanken darüber gemacht oder kann etwas nennen. Denn das kann auch spannend sein für dann unseren letzten Abend. Denn an unserem letzten Abend, da wollen wir ja gerade auf solche Fragen, wo Sie bisher mit Menschen zu tun gehabt haben, eingehen und die detailliert behandeln. Hat jemand da einen Beitrag, eine Beobachtung, eine eigene Erfahrung. Womit beschäftigen sich Menschen heute, wenn sie eben nicht zur Kirche gehen, noch keine Christen sind? Also sicher bin ich mir, dass die Fragen, die wir hier an den Abenden behandeln werden, dass die Fragen sind, die Menschen beschäftigen. Immer wieder, wo ich mit Menschen gearbeitet habe, da war die Frage der Religion. Führen nicht alle Religionen zu Gott? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Kann nicht jeder seine Privatreligion zusammenstellen? Oder auch die Frage, die uns heute Abend beschäftigen wird, wie ist das mit dem Glauben und Wissen, gerade an der Universität, wo man Menschen zu tun hat, die sich intellektuell weiterbilden wollen, da ausbilden lassen, dann oftmals ein sehr starkes Selbstbewusstsein dabei entwickeln, meinen nun die ganze Welt erklären und verstehen zu können, und dann ist die Frage, wie ist das denn nun, da kommt jemand her und sagt einfach, er glaubt, und dabei ist doch hundertprozentig bewiesen, dass die Aussagen der Bibel alle gar nicht stimmen, dass das historisch gelogen ist und dass es lauter Widersprüche gibt, und dass dann die Frage auftritt, wie kann ich mein Leben auf so einen vagen Glauben aufbauen, wenn ich doch mich in meinem Beruf, in meiner Ausbildung auf das Wissen stützen muss. Und tatsächlich in unserem Alltag sagen wir das ja oft auch und handeln auch danach. Wenn ich beispielsweise mit dem Bus von Lemgo nach Detmold fahren will, dann erkundige ich mich normalerweise erst einmal, wo ein Bus abfährt und wann der abfährt, und verlasse mich nicht auf eine vage Hoffnung, einen vagen Glauben, dass da schon irgendwann mal einer fahren wird, sondern ich versuche, das zu überprüfen. Oder genauso, wenn ich mich auf eine längere Reise mache, und dann verlasse ich mich nicht darauf, dass ich glaube, mein Portemonnaie und meinen Reisepass eingesteckt zu haben, sondern entweder ich überprüfe es und habe dann das Wissen, oder ich weiß es schon vorher, weil ich das kontrolliert habe. Sind Beiträge da? Was ist Ihrer Erfahrung nach? Sind Bereiche, die Menschen heute bewegen? Ja? Na gut, dann bleibt es bei meinem Beitrag. Ah, ja, Entschuldigung. Also so der Pluralismus, der dann die Menschen verunsichert, unter diesem vielfältigen Angebot auszusuchen oder entscheiden zu können, was ist nun wahr und was ist falsch. Ja, und es gibt sicherlich diese verunsicherten Menschen, und es gibt die einen, die dann sagen, dann beschäftige ich mich damit gar nichts mehr, oder ich bleibe bei dem, was ich schon glaube. So habe ich viele Menschen an der Haustür getroffen. Wir waren mit der zweiten Klasse, war ich im letzten Herbst in Baden-Württemberg unterwegs. Wir sind an den Haustüren gewesen, um mit den Menschen zu sprechen. Und da sind mir manche begegnet, die haben gesagt, nein, ich bleibe bei meinem Glauben. Ich gehöre zur Kirche, ich bleibe bei meinem Glauben. Als ich sie gefragt habe, was sie denn nun glauben oder was die Kirche denn vertritt, da wussten sie nichts zu sagen. Es ist einfach dahinter auch diese Verunsicherung, die da steckt. Nur, ich kann mich nicht entscheiden, ist das Neue, was sich da mir präsentiert, ist das glaubwürdig oder nicht? Dann besser bleibe ich bei dem, was sich schon seit Generationen bewährt hat oder allgemein anerkannt ist. Oder die anderen, die sich einer radikalen Sekte anschließen, weil da sie sich selbst diese Frage nicht mehr stellen müssen, denn da sind dann alle Fragen für sie beantwortet. Es gibt einen Guru oder einen großen Meister, der dann alle Antworten gibt und dem man zu glauben hat. Das ist richtig. Also ich denke, das ist auch eine Tendenz, habe ich schon den Eindruck, in unserer Zeit. Ja. Meine Erfahrung ist, dass wenn man herausfindet, wie man umfällt, dass es man hier Kirche nicht egal ist. Vielleicht auch nur, wenn wir nicht in den Gottesdienst gehen, ohne das persönlich zu äußern. Und ich komme auch immer gefragt, nach und nach alle Klischees und Vorurteile zu hören und all das, was ich nochmal Kirche draußen gemacht habe. Und im persönlichen Gespräch einzig zwei Erfahrungen. Die eine ist ganz einfach, ich bin, weil es sich doch mal als einer Entscheidung bedarf. Und diese Entscheidung bedeutet, ich muss eigentlich erstmal nur tiefste alles aufgeben, was mir Spaß macht. Das kriegen die Leute jetzt immer mal sofort klar.
Das Gesetz, die Knute, da muss jetzt jemand parieren.
Ich darf die Treue nicht brauchen, ich soll ja nicht mein Freund sind und so, dass ich diesen Freund entscheiden müssen, oder das wissen wir eigentlich. Die andere Sache ist, dass man ohne die mir gar nicht.
Vermutlich auch wegen einiger Unsicherheit dabei. Keine weitgehende Auseinandersetzung und das weiß ich nicht. Ja. Okay, wir kommen zur letzten Frage, die ich gestellt habe. Frage 3, was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig das größte Hindernis, das Menschen vom Glauben trennt, beziehungsweise das Menschen vom Glauben abhält? Wenn Sie in der Zeitung lesen, wenn Sie im Radio hören, wenn Sie mit Menschen in Ihrer Umgebung zu tun haben, was meinen Sie, hält die meisten Menschen davon ab, zum Glauben zu kommen? Da gibt es jetzt keine Nonplusultra-Antwort, also es ist jetzt nicht so, dass ich hinterher sage, Sie haben es getroffen oder die andere Antwort ist falsch. Das ist eine offene Frage, die jeder von uns persönlich beantworten muss, weil es gibt keine statistischen Umfragen über dieses Hindernis, was Menschen abhält. Aber es würde mich trotzdem interessieren, was einmal Ihre Erfahrung oder Ihre Einstellung dazu ist. Bitte? Der Wohlstand. Ja. Das wäre dann eine Kritik an all diejenigen, die selbst Christen sind. Ne? Ja, also da ist es allerdings erstaunlich, wenn man beispielsweise liest, dass zur Zeit der ersten Christen, dass man da gar keine Missionsfeldzüge machen brauchte, keine große Evangelisation abhalten brauchte, keine Zelte aufstellen oder Hallen mieten musste, weil die Christen aufgefallen sind in ihrem Alltagsleben, weil sie sich anders verhalten haben, deutlich anders verhalten haben, weil sie Liebe untereinander gezeigt haben, weil sie bekannt waren, dass beispielsweise da, wo alle anderen weggelaufen sind, sie trotzdem noch geblieben sind, um dem zu helfen, der in Not gewesen ist. Das in einer Pest in Alexandrien, wo die Angehörigen ihre eigenen Mütter und Väter auf die Straße geworfen haben, die Christen gekommen sind, um die gepflegt zu haben, selbst wenn sie damit selbst in den Tod gegangen sind. Das sind die Alten, die man in Rom von den Brücken gestürzt hat, oder die Kinder, die ausgesetzt wurden, weil sie zu viel waren, dass sie die aufgenommen haben, um sie großzuziehen. Also, ja, aber es waren noch andere Meldungen gewesen. Ja, orientierungslos war ein Stück weit.
Ich glaube auch, dass bei vielen eine Selbstgerechtigkeit da ist und nicht zuletzt durch die Wissenschaft, dass viele Dinge versuchen, einfach mit dem Verstand zu begreifen. Lieber, sag ich mal, wissenschaftliche Fragen übrig bleiben, anstatt dass sie sagen, gut, ich glaube daran, dass was in der Bibel steht.
Ja, damit werden wir uns auch heute Abend auseinandersetzen. Ja? Ja. Meinen Sie jetzt diejenigen, die selbst von dem Leid betroffen sind, oder diejenigen, die dann sagen, nun in der dritten Welt oder dort in Jugoslawien oder ja. Wobei bei dem einen sicherlich immer die Gefahr besteht, das nur als Ausflucht zu nehmen, um nicht selbst betroffen zu werden. Und da, wo man selbst betroffen ist, da ist es tatsächlich eine ganz existenziell wichtige Frage. Also ich habe Menschen erlebt, die es einfach aus einem der Gründe angeführt haben, ja, also Gott kann es doch nicht geben, das Leid in der Welt. Und wenn wir darüber gesprochen haben, ja, Gott kann es doch nicht geben, die Wissenschaft hat doch bewiesen, dass es Gott nicht gibt und so etwas. Ja, das soll genügen. Wir werden das nächste Mal wieder versuchen, diese Stunde, die wir heute haben, anhand der Fragen nachzubearbeiten. Heute Abend soll es um das Wissen gehen. Francis Schaeffer, der vielleicht einigen von Ihnen ein Begriff sein wird, der hat gerade diese Differenz zwischen Glauben und Wissen oder, wie er es auch nennt, die Differenz zwischen Gnade und Natur. Gnade, der Bereich des Glaubens, wo Gott den Menschen entgegentritt, und Natur, der Bereich der Umwelt des Menschen, die der Mensch Kraft seines eigenen Verstands erforschen und beherrschen kann. Diese Trennung lokalisiert Francis Schaeffer in der Scholastik, der Schultheologie des ausgehenden Mittelalters. Und seit dieser Zeit wird der Erkenntnisvorgang im Menschen als Grundlage für seine Weltwahrnehmung gesehen. Allgemein wird heute in unserer Umgebung scharf zwischen Glauben und Wissen getrennt. Beispielsweise jedem neuen Theologiestudenten, der an der Universität beginnt, muss der Professor erst einmal vermitteln, dass er doch seinen Kinderglauben besser zu Hause lässt und den vielleicht persönlich pflegen kann, weil man hier wissenschaftlich Theologie betreibt. Und das ist ein großer Unterschied. Das werden diejenigen, die mal an der Universität sich so etwas angehört haben, auch schnell bemerkt haben. Allgemein vertraut man heute auf das, was logisch ist, das, was bewiesen ist. Wenn irgendwo ein Wissenschaftler nach Möglichkeit noch ein Physiker, die in unserer Zeit besonders gut angesehen sind, irgendwo seine Unterschrift darunter setzt, irgendwo eine Aussage in der Öffentlichkeit macht, dann hat die schon Geltung. Zum Teil ist diese Gläubigkeit gegenüber der Wissenschaftlichkeit sogar so weit gediehen, dass ein Wissenschaftler über ein ihm vollkommen fachfremdes Gebiet eine Aussage machen kann und trotzdem seine Autorität geschätzt wird und gesagt wird, das hat doch dieser oder jener gesagt. Bei den Politikern, die scheuen sich davor, politische Entscheidungen zu treffen. Es wird versucht, das Ganze auf Sachentscheidungen abzuwälzen. Dann muss man eine Expertenkommission heranrufen, die nun genau sagen, was nun von Seiten der Experten, der Fachleute aus, die beste Lösung ist. Und die Fachleute umgekehrt versuchen immer etwas danach zu schielen, zu erfahren, na, was wollen die Politiker denn jetzt eigentlich hören, damit sie nach Möglichkeit auch eine Antwort geben, die den Politikern genehm ist. Aber es ist so, was allgemein öffentlich wissenschaftlich unterstützt wird, selbst wenn auf der Milchtüte, die ich kaufe, dann steht eben vom Diplom-Chemiker, Lebensmittelchemiker so und so untersucht, dann kann man mit ruhigem Gewissen diese Milch trinken, man kann sich sicher sein, damit ist alles in Ordnung. Aber wenn dort irgendwie ein einfacher Bauer nur seine Kuh melkt und mir das in eine Kanne reinkippt, wer weiß, was da nicht alles drin sein kann und was ich damit zu mir nehme. Tatsächlich das, was wissenschaftlich erforscht ist, auf das kann ich mich scheinbar verlassen. Keine vage Gewissheit, keine Vermutung, keine Deutungen oder Hoffnungen, auf die ich mein Leben bauen will, sondern eine Sicherheit, die Welt erklären zu können oder zumindest davon ausgehen zu können, dass jemand anders die Welt erklären kann. Auch wenn ich nicht bis ins Detail erklären kann, wie nun ein Düsenflugzeug funktioniert, so vertraue ich doch darauf, ich hätte die Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Das ist nicht ein mythologischer Wundervogel, wo nun irgendein Magier kommt und den zum Fliegen bringt, sondern das ist Sinn ist einfach, da hat man bestimmte Naturgesetze, die man anwendet, die man technisch umsetzt und dann dort solch einen Metallklotz zum Fliegen bringen kann. Menschen werfen dem Glauben immer wieder vor, ungewiss zu sein und fordern, ich glaube nur das, was ich sehe. Oder ich will wissen und nicht glauben. Oder ich verlasse mich nur auf die Fakten. Die Kluft zwischen Wissen und Glauben, ob die nun tatsächlich so tief ist, oder ob dort Brücken bestehen von der einen zur anderen Seite, das soll uns heute Abend beschäftigen. Da wollen wir zuerst einmal den Rahmen abstecken, was wir überhaupt über Glauben verstehen, und danach, was wir unter Wissen verstehen, um nun die beiden unterscheiden zu können und uns nicht nur auf ein vages Sprachgefühl verlassen zu müssen. Ich habe in einem sprachlichen Lexikon nachgeschaut und Sie finden den Abschnitt auch in Ihren Unterlagen. Da steht dann, mit dem Wort Glauben wird in erster Linie eine Beziehung ausgedrückt. Man fragt, an wen oder was glaubst du? Wenn ich an jemanden glaube, ihm vertraue, dann kann ich auch das Glauben annehmen, was er mir sagt. Glaube entsteht nicht ohne Grund. Wichtig, hier schon eine gewisse Unterscheidung gegenüber der landläufigen Meinung, dass Glaube allgemein nur ein vages Hoffen sei, wie eben das sprichwörtliche Hoffen auf das gute Wetter, wenn ich in Urlaub fahren will. Glauben geht zurück auf das Germanische gar laubian, für liebhalten. Und zur gleichen Wurzel gehören unter anderem loben, Treue, geloben und erlauben. Ich glaube dem, der mich liebt und gelobe Treue dem, der mir Vertrauen schenkt. Glauben und Vertrauen bezeichnen eine innere Überzeugung und Gewissheit, die auf einen äußeren Beweis verzichten kann. Noch immer wird so im Rechts- und Wirtschaftsverkehr auf Treue und Glauben gehandelt. Blinder Glaube verlangt keinen Beweis, weil er sich seiner Sache unerschütterlich gewiss ist. Aber wie gesagt, das Letzte gilt für den blinden Glauben. Glauben allgemein stützt sich schon auf bestimmte Instanzen, auf bestimmte Erfahrungen. Und das kann jeder von uns nachvollziehen. Wenn ich beispielsweise meiner Frau glaube, die sagt, heute Abend um 15 Uhr, heute Abend an 15 Uhr, um 17 Uhr treffen wir uns in Detmold an dem und dem Kaufhaus. Dann habe ich eine bestimmte Erfahrung gemacht. Entweder, dass meine Frau immer zu spät ist oder dass sie immer rechtzeitig ist. Und demnach werde ich dem entweder vertrauen, ich werde dem glauben, was sie sagt, oder nicht. Glauben heißt also, ich verlasse mich und richte mich in meinem Leben auf eine Aussage einer anderen Person ein, je nachdem, welche Erfahrungen ich im Umgang mit dieser Person gemacht habe. wir sehen, Glauben hängt ganz eng mit einer Beziehung zusammen. Wissen hingegen ist scheinbar vollkommen unabhängig. Wissen kann verwaltet werden, dafür muss nicht jemand moralisch gut sein, dafür muss nicht jemand zuverlässig sein. Wissen ist etwas, das kann man in Büchern sammeln und da verwalten und ist jederzeit verfügbar. Es ist unabhängig von Vertrauen oder Beziehung. Wissen ist nicht abhängig von persönlichen Überzeugungen, von Vorlieben. Egal, ob ich lieber Bratwurst esse oder lieber Hähnchen, wenn ich an einen Pommes frites Stand gehe, das spielt keine Rolle für meine wissenschaftliche Ausbildung, keine Rolle für mein Wissen. Ob ich meine Ehe breche oder ob ich gar nicht verheiratet bin oder zölibatär im Kloster lebe, das spielt auch keine Rolle für mein Wissen, so scheinbar. Wissen muss durch die Logik für jeden jederzeit nachprüfbar sein. Wissen ist demnach eine rein rationale Angelegenheit, die sich ausschließlich auf scheinbar unumstößliche Fakten stützt. Bei einer tieferen Beschäftigung mit dem Wissen finden wir verschiedene Kriterien, die heute auch innerhalb der Wissenschaften selbst aufgestellt werden, wo gesagt wird, wenn etwas diesen Kriterien entspricht, dann verstehen wir das als Wissen. Dann ist das wissenschaftliches Wissen. Das sind in erster Linie die Punkte, die ich Ihnen hier aufgezählt habe. Das ist zuerst einmal das Satzpostulat. Das hört sich jetzt sehr schwierig an und Sie werden merken, heute Abend, da sind Sie noch etwas gefordert, sozusagen auf einer intellektuellen Bergbesteigung. Und ich möchte Sie bitten, sich schnell zu melden, wenn ich Sie verliere, damit wir Sie dann wiederholen können und Sie nicht irgendwo abstürzen. Und so fangen wir jetzt schon langsam an. Aber lassen Sie sich nicht zu sehr beeinflussen von den Fremdworten. Die gebrauchen Fachleute oftmals nur, damit es sich besser anhört, beziehungsweise damit der Nichtfachmann das nicht versteht und erschaudert vor der Weisheit, die sich schon hinter diesen Worten verbirgt. So auch das Satzpostulat. Das Satzpostulat sagt im Grunde genommen nur, und jetzt kommt wieder ein anderes Fremdwort, dass es außer Fragen, die natürlich in jeder Wissenschaft da sind, eben wie groß bin ich oder wie viel Blätter hat dieser Baum, also das neben Fragen und Axiom ist halt wieder etwas ganz Schwieriges. Axiom heißt einfach eine grundsätzliche Aussage, die nicht beweisbar ist, von der ich ausgehe, mit der ich arbeite. Zum Beispiel in der Astronomie wäre ein Axiom, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Denn, wir werden nachher noch darauf kommen, das ist keineswegs eine bewiesene Tatsache. Oder ein Axiom, dass es die Schwerkraft gibt, die eben mein Stift immer zur Erde fallen lässt. Das ist auch ein Axiom. Natürlich könnte jetzt jeder sagen, ja, das ist bewiesen, kann ja jeder nachmachen. Ja, aber ich kann jetzt sagen, jetzt in dem Augenblick fällt mein Stift zur Erde. Aber wie wollen Sie mir beweisen, dass der auch eine Stunde später noch zur Erde fällt? Die Schwerkraft ist eine rein statistische Angelegenheit. Ich weiß, das passiert bisher nach meiner Erfahrung immer, dass mir 1000 Mal passiert, also gehe ich davon aus, das passiert auch das 1001. Mal. Übrigens werden wir ja sehen, eben mit dem Runterfallen, das gibt dann schon das Problem, wenn ich mich mit einem Raumschiff irgendwo in der Schwerelosigkeit des Alls aufhalten würde, dann würde ich mich plötzlich nicht mehr runterfallen. Da merken wir, es ist also tatsächlich eine Gewohnheit, die wir haben. Und nicht, dass mich jemand falsch versteht, ich will nicht behaupten, bei der Sonne und der Erde, dass nun, wie man im Mittelalter angenommen hat, die Sonne sich um die Erde dreht. Ich will das bloß einmal in Frage gestellt haben, um zu sagen, Satzpostulat, Axiom sind Voraussetzungen, die nicht bewiesen sind. Und neben diesen Axiomen und Fragen dürfen nur Aussagen auftreten, die von sich behaupten, dass sie wahr sind. Das hört sich erstmal gut an. Das bedeutet, ich kann jetzt nicht sagen, das Mikrofon ist weiß oder schwarz. Das geht nicht, das ist keine wissenschaftliche Aussage. Sondern wissenschaftliche Aussage wäre, das Mikrofon hat eine schwarze Farbe. Oder erscheint mir im Moment schwarz, um das ein bisschen relativer zu sagen. Da merken Sie schon, dass wahrscheinlich jeder von Ihnen, auch wenn Sie zu Hause am Küchentisch sitzen, jeder von Ihnen ist dann schon ein Stückchen Wissenschaftler, ne? Weil wenn Sie sich mit Ihren Kindern unterhalten oder mit Ihrem Nachbarn unterhalten und Sie sagen eben, das Kleid ist schön, dann behaupten Sie ja, eine wahre Aussage zu machen und in der Form entspricht das schon dem wissenschaftlichen Wissen. Aber es muss auch noch ein paar andere Übereinstimmungen geben, das ist nicht das Einzige. Das nächste ist das sogenannte Kohärenzpostulat. Kohärenzpostulat sagt, wieder ein Fremdwort, ich versuche es Ihnen zu übersetzen, das bedeutet, dass innerhalb dem abgesteckten Bereich der Wissenschaft alle Aussagen widerspruchsfrei übereinstimmen müssen. So einfach ist das. Also, dass ich nicht sagen kann, das Licht ist hell und ist dunkel, weil das ist etwas, was sich widerspricht. es würde auch von dem ersten Satz widersprechen, weil, ja gut, wenn ich jetzt sage und, dann ist es ein Ausspruch, der ja die Wahrheit beansprucht, aber es ist nicht möglich, weil es sich selbst widerspricht, diese Aussage. Also Kohärenzpostulat, Kontrollierbarkeitspostulat, das ist jedem von uns geläufig, das lernt man ja in der Schule, es wird eine Aussage gemacht und die wird durch ein Experiment oder durch irgendeine Berechnung bewiesen. Das heißt, das Kontrollierbarkeitspostulat, es soll jederzeit unter den vorgegebenen Bedingungen ein wiederholbares Experiment möglich sein. Das Unabhängigkeitspostulat sagt, dass derjenige, der forscht, nicht unter Druck forschen soll. Das ist ja ganz einfach. Wenn ich jetzt also komme, so wie man das im Mittelalter gemacht hat mit den Alchemisten, da kam dann der Herrscher und hat gesagt, so wenn du jetzt nicht Gold herstellst bis übermorgen, dann wirst du am Galgen enden. Dass jemand unter diesem Druck keine rein wissenschaftlichen Erkenntnisse fassen kann, ist, glaube ich, verständlich. Und das bedeutet auch, dass jemand nicht nach einer ideologischen Vorbestimmung wissenschaftlich arbeiten soll. Also, dass er von vornherein sozusagen das Ergebnis schon weiß und sich dann in seiner Forschung nur die Bestätigung dafür sucht. Das Konkordanzpostulat will sagen, dass alle Aussagen der Wissenschaft, und zwar jeder Wissenschaft, nicht im Widerspruch zu den allgemein anerkannten Erkenntnissen der Biologie und der Physik stehen sollen. Das Postulat der Axiomatisierung, wir haben ja diese Axiome schon gehabt, sagt, nach Möglichkeit soll die ideale Wissenschaft sich nur aus Axiomen und aus Sätzen, also aus Sätzen bestehen, die sich von diesen Axiomen ableiten. Also irgendwelche grundsätzlichen Behauptungen, die ich aufstelle, und dann soll alles andere aus diesen Behauptungen ableitbar sein. So wie die Mathematik, die ganz grundsätzliche Sätze hat und nach Möglichkeit alles weitere aus den nach bestimmten Regeln der Logik ableitet. Das letzte ist das Sachgemäßheitspostulat. Und das Sachgemäßheitspostulat sagt, dass wir einen Gegenstand untersuchen sollen nach dem, wie es für diesen Gegenstand richtig ist, nach den Methoden, womit man das machen kann. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt meine Größe messen will, sollte ich keine Personen wahrnehmen und mich darauf stellen, weil damit kann ich meine Größe nicht messen. Gut, ich kann vielleicht jetzt aufeinander stellen und sagen, ich bin 5 Personenwagen groß. Aber das ist ja keine vergleichbare Aussage, weil niemand weiß, wie groß meine Personenwaage ist. Oder das bedeutet jetzt auch, wenn ich wissen will, welche Meinung die Deutschen haben bezüglich dem Bundeskanzler Kohl, dass ich dann nicht mit dem Metermaß anfange, um die Menge der Meinungen zu messen. Das heißt ganz einfach, dieses Sachgemäßheitspostulat, ich muss, je nachdem, was ich untersuchen will, mit Methoden daran gehen, die dem Gegenstand, den ich untersuchen will, auch entsprechen. Das sind die Grundlagen. Jetzt wissen wir, was Wissen ist, jetzt wissen wir, was Glauben ist. Und nun kommen wir erst einmal zu dem riesigen Anspruch nochmal, den das Wissen heute hat, und wir kommen dann dazu, wo wir das Wissen selbst auf seine eigenen Ansprüche hin überprüfen wollen und dann sehen wollen, ob das tatsächlich hält, was es verspricht. Heute wird der Mensch, oder wir könnten sagen, seit der ganzen Zeit der Aufklärung, denn diese Rationalität, dieses Wissenwollen kommt aus der Aufklärung. Der Mensch, so sagte Kant, soll aus seiner Unmündigkeit befreit werden und soll jetzt sich selbst alles überprüfen und zum Wissen kommen. So wird die Natur schließlich nur zu einer beliebig nutzbaren Fabrik. Der Mensch wird eine Maschine, so wie es ein französischer Arzt im letzten Jahrhundert gesagt hat. Die Naturkatastrophen, Krankheiten und der Tod sind letztendlich nur Betriebsunfälle, weil man nicht genau die Betriebsanleitung des zu bedienenden Gegenstandes bzw. des Menschen richtig beachtet hat. Heute versuchen selbst Forscher, und das ist allgemein immer wieder belustigend zu lesen, ob im Fokus oder im Spiegel oder anderen Magazinen und Zeitungen oder auch Fernsehnachrichten, da versuchen viele Forscher, diesen Allmachtsanspruch des Wissenwollens auszudehnen auf jeden Bereich des Lebens. Im letzten Jahr habe ich einen Artikel, ich glaube im Fokus, darüber gelesen, über die Liebe. Eben da wurde ganz genau erklärt, dass Liebe an sich nichts mit Gefühl zu tun hat, nichts mit Romantik, dass ich nicht jetzt eine bestimmte Person liebe, weil die nun wirklich was Besonderes ist, sondern dass das einfach mit den Hormonen zusammenhängt und mit einem bestimmten Durchschnittsgesicht, eben dass der Mensch, die haben Untersuchungen gemacht, die haben dann viele verschiedene Frauengesichter übereinander projiziert und hinterher versucht, herauszufinden, was ist das Durchschnittsgesicht. Und da haben sie gesagt, aha, das möchte der Mensch eigentlich haben. Und umso näher ein Mensch an das Durchschnittsgesicht herankommt, umso eher wird er als schön angesehen. Eine ganz seltsame Auffassung. Die kommt aber daher, dass man sagt, letztendlich ist alles rational erklärbar. Wir müssen jetzt bloß den Zugang, den Weg dazu finden, um das zu erklären. Und deshalb ist dann auch Liebe erklärbar. durch die Hormone, die durch meinen Körper stürmen und durch die Eindrücke, die ich von außen durch meine Augen gewinne. Eben, irgendetwas muss ich da ja sehen, was das in mir auslöst. Eine Ursache, eine Wirkung. So funktioniert die Wissenschaft. So hören wir es auch immer wieder. Da war jetzt gerade vor ein paar Monaten ein Artikel in der Zeitung über Kriminalität bzw. Risikobereitschaft. Da wurde gesagt, da hat man endlich ein Gen entdeckt, was diese Risikobereitschaft in den Menschen steuert. Ja, das ist genau wieder die gleiche Richtung. Man will schließlich alles wissen können. Man will selbst das, wo jeder vernünftige Mensch erstmal den Kopf schütteln will und sagt, was soll denn das für ein Unsinn? Da will man versuchen, alles rein wissenschaftlich zu erklären, den Allmachtsanspruch der Wissenschaft aufrecht erhalten. Mal, es war so gewesen, dass vor 150 Jahren etwa, da lebte in Frankreich ein Physiker und Mathematiker mit dem Namen Pierre-Simon Marquis de Laplace, und der ist in der neueren Zeit bekannt geworden unter dem Schlagwort, eben unter Insidern des sogenannten Laplace'schen Dämons. Nun, dieser Mann war nicht besessen gewesen, war auch nicht gläubig gewesen, sondern dieser Laplace'sche Dämon ist für ihn einfach eine Gedankenspielerei. Der hat sich gedacht, der hat vertraut darauf, erstmal ist es alles wissenschaftlich erklärbar. Und dann hat er gesagt, wenn wir einmal in der Lage sind, zu einem beliebigen Zeitpunkt den Ort und die Bewegung jedes Atoms zu wissen, dann können wir alle Ereignisse der Vergangenheit und alle Ereignisse der Zukunft voraussagen oder genau nachberechnen. Weil ja letztendlich selbst mein Gedanke im Kopf, wird ja nur bestimmt durch irgendeinen elektronischen Impuls, der von einer Synapse der Nervenzelle in eine andere hinüberschießt. Dadurch kommen irgendwelche Gedanken zustande und man muss nur lange genug forschen, und wenn man dann schließlich jeden elektronischen Impuls, jedes Elektron, was nun sich von einem Atom löst, jede Bewegung eines Atoms berechnet, dann könnte man jetzt genau sagen, was ich in der kommenden Sekunde sagen werde, was für eine Handbewegung ich machen werde, was Sie tun werden, woran Sie einmal sterben werden, wie das Leben in 100 Jahren weitergehen wird, wenn es das überhaupt noch gibt. Das war sozusagen einmal der Traum der reinen Rationalisten. Einmal ist alles wissbar. Wir können sozusagen allwissend sein sogar. Wir können die Zukunft voraussagen. Und es war auf der anderen Seite der Albtraum all der Menschen, die sich dann hinterher in der Romantik gesagt haben, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wo bleibt die Freiheit? Wo bleibt das menschliche Leben? Wenn alles nur noch berechenbar ist, dann können wir ja gleich aufhören zu leben. Dann können wir uns selbst ermorden. Aber selbst das wird uns nicht weiterhelfen, denn das könnte man ja auch schon vorher sehen und vorher berechnen. Und nur wenn man es vorher berechnen kann, kann ich es tun, weil ich ja gar keine Freiheit mehr hätte. Das heißt, ich suche mir nicht einen Ehepartner aus, ich bekomme keine Kinder, weil ich es gerne will, ich fahre nicht nach Mallorca in Urlaub, bin ich bisher noch nicht getan, aber nehmen wir es an, ich würde es tun, weil mir das gefällt und weil mir die Insel Spaß macht, sondern weil das alles schon ja sozusagen berechenbar, vorherbestimmbar ist. Und das war eine Angst, die man auf der einen Seite gehabt hat und auf der anderen Seite die Hoffnung, einmal alles erklären zu können. Dann war aber die Geschichte der Entfaltung des Wissens in der neueren Zeit eine katastrophale Wirkung für den Anspruch des Wissens selbst gehabt. Und das fing bei dem wahrscheinlich bekanntesten deutschen Philosophen, ich könnte jetzt fragen, wer das ist, tu es nicht, ich sage es Ihnen, wahrscheinlich dem bekanntesten deutschen Philosophen Immanuel Kant. Fing das an, und der hat von dem sogenannten Ding an sich gesprochen. Und jetzt fragen Sie sich, was ist das Ding an sich? Ist das eine Tasse? Ist das ein Buch oder sonst etwas? Das Ding an sich ist letztendlich alles. Das zum Beispiel, meine Bibel, ist auch ein Ding an sich, nach der Vorstellung von Kant. Und er sagt, dass der Mensch das Ding an sich gar nicht erkennen kann. Er hat in seinem Leben, so nannte er das später, eine kopernikanische Wende gemacht. Kopernikanisch eben von Kopernikus, der behauptet hat nun, dass die Sonne sich um die Erde umgekehrt, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Und da ist er davon ausgegangen, hat gesagt, dass sich die Erkenntnis nicht nach den Gegenständen richtet, das ist ja der Anspruch des Wissens, sondern dass sich die Gegenstände nach der Erkenntnis richten. Eine seltsame Vorstellung. Ich versuche Ihnen zu erklären, was er damit meint. Also, wenn ich jetzt etwas untersuche als Physiker, dann habe ich da eine Kugel, die ich irgendwo über ein Brett rollen lasse und deren Geschwindigkeit bestimme. Und ich gehe davon aus, dass ich tatsächlich Aussagen machen kann über diese Kugel. Und jetzt sagt Kant, nein, so ist das gar nicht. Sondern im Grunde genommen bestimmt mein Denken schon, was ich überhaupt sehe. Beziehungsweise ich sehe nie das Ding an sich, also so wie das wirklich ist, sondern ich sehe das immer nur unter Kategorien, so hat er das genannt, die schon in meinem Kopf drin sind. Und in der neueren Forschung hat sich das bestätigt. Ich möchte Ihnen das an einem ganz einleuchtenden Beispiel sagen. Das habe ich meiner Frau auch mal so gezeigt, weil ich eben dann ganz fasziniert war, so von der Physik. Und dann sind wir abends spazieren gegangen in Basel und dann sind wir so unter eine Natronlampe gekommen. Das sind diese ein bisschen gelblich leuchtenden Lampen. Und wenn Sie mal darauf geachtet haben, was passiert unter dieser Natronlampe, wenn Sie da drunter stehen, irgendwo im Winter draußen auf der Straße, nicht unter den normalen Straßenlampen, sondern unter diesen Natronlampen, was passiert da? Bitte? Ganz genau, es gibt nämlich nur noch schwarz-weiß. Sie können gar keine Farben mehr sehen. Obwohl der Gegenstand, der vorher rot gewesen ist, ist plötzlich schwarz-weiß. Und das ist nicht in einem Schwarz-Weiß-Film, weil Sie keinen Farbfernseher kaufen konnten, sondern das ist tatsächlich so. Ja, wie ist denn der Stift nun? Ist der wirklich rot oder ist der wirklich schwarz-weiß? Was würden Sie sagen? Ist der rot oder ist der schwarz-weiß? Oder ist er im Augenblick schwarz-rot und wenn ich plötzlich draußen gehe, ist er plötzlich anders? Ist das derselbe Stift? Das ist ein anderer Stift? Da merken wir, wir kommen in Probleme. Und das Problem ist gar nicht so aus der Luft gegriffen, denn wir können ja in unserem Leben immer nur das sehen. Wir sehen ja an sich eben nicht den Stift, sondern wir sehen bloß das Licht, was von dem Stift reflektiert wird. Und je nachdem, welche Farben in dem Licht enthalten sind, je nachdem können wir bestimmte Farben aufnehmen oder nicht. Das kann man, wer fotografiert, kann man das mit Filtern bestimmen, indem man einen Filter vor die Kamera macht, dann bestimmte Farben ausfiltert oder verstärkt. Und da merken wir, eigentlich können wir gar keine Aussagen machen, so sagt es kann über das Ding selbst, sondern nur über die Informationen, über die Eindrücke, die wir in unseren Kopf hineinbekommen. Und diese Eindrücke sind wiederum auch schon vorher bestimmt durch Voraussetzungen, mit denen wir etwas beobachten. Dass wir zum Beispiel alles auf die Farbe hin betrachten oder auf die Festigkeit oder dass wir alles in Raum und Zeit sehen. Dass wenn ich jetzt den Stift hier rüber bewege, kommt keiner auf die Idee zu sagen, da war ein Stift und da war ein Stift und da war ein Stift und da war ein Stift. Sondern jeder von Ihnen wird sagen, das ist der gleiche Stift, der sich hier rüber bewegt. Aber das ist ja nicht natürlich. Es wäre ja auch tatsächlich möglich, dass der wieder verschwindet und wieder ein anderer und wieder ein anderer und wieder ein anderer. Aber da sagt Kant, das sind so Kategorien, die sind in unserem Kopf. Zeit und Raum, die bestimmen unsere Wahrnehmung. Ich will nicht zu lange mich bei dem lieben Herrn Kant aufhalten. Wir haben ja noch etwas anderes vor. Das nächste ist die methodische Selbstbeschränkung der Wissenschaft des Wissens. Das Wissen ist in der letzten Zeit etwas bescheidener geworden und hat gemerkt, dass die Methoden, mit denen ich etwas erforsche, schon das Ergebnis bestimmen. Ein schönes Beispiel von Herrn Eddington finden Sie auch in Ihren Unterlagen. Und das geht ungefähr so. Wenn jetzt nun ein Fischforscher eine Aussage machen will über die Größe von Fische, dann versucht er möglichst viele Fische zu fangen, nimmt also ein Netz mit einer Netzgröße von 5 cm. Und hinterher stellt er fest, dass alle Fische, die er gefangen hat, sind größer als 5 cm. Also der logische Schluss daraus, alle Fische sind größer als 5 cm im Durchmesser. Rein wissenschaftlich gearbeitet. Aber wir merken, wo liegt nämlich die Schwäche hier? Wo liegt die Schwäche? Ganz genau. Und so müssen wir bei der Wissenschaft auch immer sehen, dass die Methode, mit der wir etwas erforschen, unser Ergebnis schon bestimmt. Dass wir nämlich immer bloß das Ergebnis bekommen, mit welcher Methode wir da rangehen. Und so hat es ganz so ausgezeichnete Ergebnisse gegeben, beispielsweise beim Umweltschutz. Als man den Rhein untersucht hat und plötzlich festgestellt hat, im Rhein sind gar keine Schadstoffe mehr. Nun, das Problem war, dass man eben bloß auf drei Schadstoffe untersucht hat und alle anderen sind unter den Tisch gefallen und diese drei Schadstoffe waren tatsächlich nicht mehr im Rhein drin gewesen. Heißt aber nicht unbedingt, dass er tatsächlich sauberer ist, aber man kann sagen, eben wir haben diese Schadstoffe nicht mehr gefunden, das Rhein ist jetzt sauber. Vorher waren die da drin, jetzt sind sie nicht mehr drin. Das sind oftmals die schnellen Schlussfolgerungen, die man macht, eben wo man aber immer darauf achten muss, mit welchen Methoden geht man eigentlich vor. Ich versuche jetzt etwas schneller voranzugehen, hoffe Sie aber an der Hand, beziehungsweise dann an der Hand zu behalten und nicht zu verlieren. Dann kommen wir gehen so einen Querschnitt durch die gesamte Wissenschaft unserer Tage. Das ist äußerst spannend, wird uns aber auch helfen, dann eben im Gespräch mit Menschen, die sich in einem oder anderen Bereich auskennen. Die gegenwärtige Naturwissenschaft geht allgemein nach dem sogenannten Hempel-Oppenheim-Schema vor. Den Namen brauchen Sie sich nicht zu merken. Das bedeutet einfach, dass wenn ich eine Ursache habe oder wenn ich eine Wirkung sehe da, und ich habe eine Ursache gefunden, zum Beispiel eben hier, ich sehe die Wirkung, der Stift bewegt sich vorwärts, jetzt suche ich nach der Ursache und aha, da ist mein Finger, hat einen bestimmten Impuls, ist auf den Stift getroffen und der hat diesen Impuls aufgenommen und hat sich dann weiter bewegt. Das wäre so eine ganz vereinfachte physikalische Beschreibung dessen, was dort passiert ist. dann wird allgemein gesagt, wenn ich jetzt eine Ursache gefunden habe, dann ist das wissenschaftlich zufriedenstellend. Dann habe ich jetzt wissenschaftlich eine genaue Aussage gemacht, warum der Stift sich bewegt. Heute merkt man aber immer mehr, insbesondere in dem Forschungsbereich der Ökologie, aber auch in anderen interdisziplinären Forschungsbereichen, dass die meisten Dinge vernetzt miteinander sind. Und vernetzt meine ich jetzt nicht unbedingt im New Age-Sinne, die das Wort für sich ja auch gepachtet haben, sondern das bedeutet im ganz umfassenden Sinne. Denn wenn ein Forscher den Stift jetzt untersucht, möglichst noch im luftleeren Raum nach unten fallen lassen, damit der Luftwiderstand den nicht abbremst, um dann genau die Erdanziehungskraft damit zu messen, dann ist das natürlich etwas, was in unserer normalen Umgebung nie stattfindet. In unserer normalen Umgebung kommt ein Lufthauch von der einen Seite, dann kommt vielleicht noch eine Fliege, die dagegen fliegt und das zur Seite drückt, dann sind da unten auf dem Boden dann Grashalme, die den Fall des Stiftes abbremsen. Die Wirklichkeit entspricht eben gar nicht dem sterilen Bereich des alle anderen Umstände ausklammernden Versuchs im Labor. Die Wirklichkeit ist ganz anders. Und darüber hinaus, und das kann man bei dem ganz einfachen Beispiel des Apfels, der auf den Kopf des Herrn Newton gefallen sein soll und er sich dann gedacht hat, es muss so etwas wie eine Erdanziehungskraft geben, kann man sich das verdeutlichen. Denn nach den Erkenntnissen moderner Naturwissenschaft ist es so, dass wenn der Apfel zur Erde fällt oder mein Stift zur Erde fällt, dass sich nicht nur der Stift auf die Erde zu bewegt, sondern dass gleichzeitig sich die Erde auf den Stift zu bewegt. Weil nämlich Gravitationskraft geht immer von beiden Körpern aus. Nur natürlich ist es gemessen an der Masse des Körpers. Also das heißt, ich messe vollkommen falsch, wenn ich nur den Stift messe. Ich müsste auch die Erde gleichzeitig messen, was natürlich im Allgemeinen, weil die Erde ja eine viel größere Masse hat und weil ich die schlecht messen kann, schlecht auf die Waage legen kann, ist das ein bisschen schlecht. Aber da merken wir, Naturwissenschaft kann nach den eigenen Gesetzmäßigkeiten heute keine genauen Aussagen machen, nur ungefähre. Wir haben noch ein paar Punkte vor uns, die sogenannte Hermeneutik. Hermes war der Götterbote der Griechen gewesen. Wir machen gleich eine Pause um 7:15 Uhr, nicht? Ich versuche ein bisschen noch, dann machen wir eine Pause, damit wir dann auch gut aufatmen können zwischendurch. Der Hermes war ein Götterbote der Griechen gewesen und danach benennt sich die Wissenschaft des Verstehens. In der Theologie gibt es Hermeneutik, aber auch in allen anderen Bereichen. Und Hans-Georg Gadamer hat in den 60er Jahren dieses Jahrhunderts durch sein epochemachendes Buch Wahrheit und Methode nachgewiesen, dass jede Beobachtung von den persönlichen Voraussetzungen des Beobachtenden abhängt. Ich möchte das einmal ganz kurz so stehen lassen. Sie können noch ausführlicher das in unseren Unterlagen dann nachlesen. Die Wissenssoziologie von Karl Mannheim hat das Ganze ausgebaut und hat gesagt, jede Forschung, auch wissenschaftliche Forschung und jede wissenschaftliche Aussage ist abhängig von den sozialen Bedingungen, aus denen eine Person kommt. Dass eine soziale Bedingung zum Beispiel die Fragestellung bestimmt, nach der jemand forscht. Das Denken bestimmt, mit dem jemand vorgeht. Dass zum Beispiel jemand, der sich morgens mit seiner Frau geärgert hat und dann in sein Büro geht, um dort jetzt etwas zu erforschen, vielleicht nicht so aufmerksam ist, deshalb zu anderen Ergebnissen kommt oder sich darüber ärgert und auf den Tisch haut und dann das Ergebnis dadurch verfälscht wird. Also wir sehen rein menschliche Sachen, wo er darauf hinweisen will, erstmal im Kopf, aber auch in der Realität verändern sich die Forschung. Bis ich dann eben zu einem Höhepunkt komme, will ich noch zwei Punkte erwähnen. Die strukturwissenschaftliche Revolution war ein anderes Buch, was Epoche gemacht hat von dem Wissenschaftstheoretiker und Wissenschaftsgeschichtler Thomas Kuhn, der da den sogenannten Begriff der Paradigmen geprägt hat und gesagt hat, alles unsere Wissen ist abhängig von Paradigmen. Und ich habe ja vorhin schon das Wort Paradigmen gebraucht, beziehungsweise ich habe auf Axiome hingewiesen. Und er weist in seinem Buch ganz klar nach, dass Wissenschaft nicht so, wie es gerne vorgegeben wird, ein langsames Wachstum ist. Dass man sagt, jetzt kommt ein bisschen Wissen dazu und da kommt noch ein bisschen Wissen dazu und noch ein bisschen Wissen und dann schließlich sind wir an der Stelle, wo wir heute sind. Sondern, dass das wissenschaftliche Arbeiten revolutionär verläuft. Nicht, weil plötzlich die Kommunisten kommen und sagen, nun werden die Universitäten geschlossen, sondern er sagt, es gibt diese Paradigmen, so ein Weltbild, mit dem gehe ich an die Forschung heran und ich bekomme immer nur Ergebnisse, die mit diesem Weltbild übereinstimmen. Und das ist tatsächlich so, wenn Sie sich mal damit beschäftigen, dass zur Zeit des Kopernikus gab es ja viele Astronomen, die hatten auch alle Fernrohre, die hatten auch alle beobachtet, wie die Planeten sich bewegen. Und die hatten das auch alles ganz genau berechnet. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass die Sonne sich um die Erde drehen muss. weil die hatten einfach von anderen Voraussetzungen aus. Das war sozusagen ihr Grunddogma, von dem sie ausgegangen sind, ihr Paradigma. Und dann haben sie alle anderen Ergebnisse versucht, mit diesem Paradigma zusammenzubringen, sind zu komplizierten Rechnungen gekommen und haben immer noch wieder Ausnahmen gefunden, wie sich der Planet nun etwas komisch bewegen muss, damit das wieder in die Rechnung hinein und die Beobachtung reinpasst. Aber es funktionierte. Und schließlich hat man nur nach dem Prinzip, die Sonne dreht sich um die Erde oder Erde dreht sich um die Sonne. Hat nichts mit wissenschaftlicher Erkenntnis zu tun, sondern ganz einfach mit einer grundsätzlichen Entscheidung, von welcher Wahrheit gehen wir erst einmal aus. Das ist genau das Gleiche mit der Beobachtung des Lichts am Anfang des Jahrhunderts. Hat man einen sogenannten Äther sich vorgestellt, der alle Stoffe durchdringt und der Träger des Lichts ist. Wissenschaftlich bewiesen, haben alle dran geglaubt damals. Und heute lacht man darüber als Anekdote in der Wissenschaftsgeschichte, weil man davon ausgeht heute, dass eben Licht selbst eine elektromagnetische Welle beziehungsweise ein kleines Teilchen, ein Photon ist. Ein letzter Punkt, bevor wir die Pause gehen, ist die neue Erkenntnistheorie eines Karl Poppers, des kritischen Rationalismus, der davon ausgeht, dass wir letztendlich gar nichts beweisen können. Der sagt, wir können immer bloß beweisen, dass etwas falsch ist, aber nie, dass etwas richtig ist. Und in der Wissenschaft gehen wir nur arbeiten wir nur mit einer Hypothese, solange wir nicht bewiesen haben, dass sie falsch ist. Und das gibt natürlich einen ganz anderen Eindruck von dem großen Anspruch, wir wissen alles. Und dann plötzlich zu sagen, nein, eigentlich können wir nur sagen, dass die Theorie noch nicht widerlegt ist und deshalb die bestmögliche Interpretation eines Zustandes zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist. Aber deshalb sollen auch alle Forscher eben daran arbeiten, eine Theorie zu widerlegen. Und wenn es nicht gelingt, die zu widerlegen, dann nehmen wir sie erstmal an als wahr. Das ist der kritische Rationalismus, nach dem heute allgemein in Wissenschaft vorgegangen wird. Der Forscher soll nicht nur alle Argumente sammeln, die seine Theorie bestätigen, sondern nach Möglichkeit auch danach zu suchen, was könnte der widersprechen. Und Sie können mir auch gerne widersprechen, jetzt gleich in der Pause. Wir machen bis halb Pause und werden gut genutzt, sich etwas zu unterhalten und zu erfrischen, etwas neue Gedanken und Energie zu sammeln für den zweiten Teil unserer Tour heute Abend. Es geht nämlich gleich ganz spannend weiter, aber bevor ich darauf komme, möchte ich Ihnen doch noch Zeit lassen, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen zu dem, was wir bisher, bis wo wir bisher gekommen sind. Hat da jemand etwas? Ja. Zweifellos, da möchte ich Franz Schäffer gar nicht widersprechen. Es kommt nur darauf an, von welcher Grundlage ich ausgehe. Und Franz Schäffer geht natürlich von der Grundlage aus, dass Gott eine Ordnung in der Welt geschaffen hat und dass die deshalb vertrauenswürdig ist, weil Gott ein vertrauenswürdiger Gott ist. Aber Naturwissenschaft geht von einem methodischen Atheismus aus. Ich erkläre alles aus der Natur selbst heraus. Und die Frage der Paradigmen, auch der Naturgesetze, der Hermeneutik und so weiter, versuchen erst einmal Wissenschaft unter dem Gesichtspunkt des methodischen Atheismus zu betreiben, also ohne Gott. Gott spielt dabei gar keine Rolle, egal ob es Gott gibt oder nicht. Das kommt aufs Gleiche drauf raus. So ist die Theorie dabei. Und das ist natürlich bei Franz Schäffer grundlegend anders. Natürlich gibt es da die Hoffnung vieler Physiker eben auf den in diesem Allmachtsanspruch des Wissens schließlich mal auf die sogenannte Weltformel zu kommen, mit der alles berechenbar und erklärbar ist. Aber erst einmal ist man bisher noch auf dem Weg dahin und zweitens zeigen die Einschränkungen, die man heute ziemlich zweifelsfrei zu bewiesen haben meint, dass selbst diese Weltformel, wenn man sie einmal hat, nicht alles erklärt wird und nicht alles erklären kann. Also von daher ist das absolute Wissen aus der Naturwissenschaft selbst heraus nicht möglich. Aber wenn ich von der Erkenntnisgrundlage Gottes ausgehe und so an die Welt herangehe, dann ist das etwas ganz anderes. Es kommt natürlich jetzt auch darauf an, mit welcher Genauigkeit ich etwas wissen will und worüber ich eine Aussage mache. Aber da müssen wir im Einzelnen darüber sprechen. Ich will das nur so als Gedankenanstoß weitergeben, ja. zweifellos. Aber eben von einer anderen Grundlage aus. Und das will er ja gerade betonen. Deshalb weist er ja darauf hin, dass diese Trennung von Vernunft und von Glauben in der Scholastik so schädlich gewesen ist, so falsch gewesen ist, weil er sagt, eben so muss das in die Irre laufen. Und deshalb würde er da auch zustimmen, dass das eben nur auf der Schiene von dem sogenannten Wissen nicht möglich ist. Wir kommen jetzt dazu, dass die moderne Wissenschaft und gerade die Physik selbst bewiesen hat, wissenschaftlich bewiesen hat, dass sie keine genauen Aussagen machen kann. Und das ist natürlich etwas, was aufhören lässt und wo wir uns fragen, wie kann so etwas zustande kommen? Der Nobelpreisträger Werner Heisenberg hat in seiner sogenannten Heisenbergsche Unschärferelation festgestellt, dass wir nur statistische Aussagen von einer gewissen Wahrscheinlichkeit über den Ort und den Impuls eines atomaren oder subatomaren Teilchens machen können. Warum? Jetzt ist die Frage, warum? Letztendlich könnten wir sagen, das liegt doch bloß an den Messinstrumenten. Wenn wir genaue Messinstrumente haben, dann können wir doch letztendlich genau eine Aussage machen, wo, nehmen wir mal ein Elektron, wo sich ein Elektron jetzt genau zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet. Oder auch ein Atom. Dann müssen wir das einfach bloß unter ein starkes Mikroskop legen, das ist jetzt natürlich etwas laienhaft gesprochen, und das schalten wir an und da können wir genau sehen, aha, das befindet sich jetzt an dieser Stelle, mein Finger wäre viel zu dick, weil das Atom ja viel zu klein wäre, aber irgendwie können wir das dann lokalisieren und sagen, das befindet sich nach einem Koordinatensystem genau an dieser und jener Stelle. Aber Heisenberg weist darauf hin, dass der Messvorgang selbst es nicht ermöglicht, eine genaue Aussage über den Zustand eines atomaren oder subatomaren Teilchens zu machen. Warum? Weil wir, um eine Aussage über solch ein Teilchen machen zu können, immer ein Messinstrument brauchen. Und ein Messinstrument lässt schon die Bewegung und den Zustand dieses Teilchens sich verändern. Das beste Messinstrument, was wir haben und was wir alle Zeit haben werden, denn anders geht es gar nicht, ist das Licht. Und Licht meine ich jetzt nicht nur das Licht, was wir sehen, sondern auch ein Elektronenrastermikroskop, aber halt auch mit einer Form von Licht im weiteren Sinne, eben mit elektromagnetischen Wellen. Wir brauchen irgendetwas, ich habe das ja vorhin gesagt, wenn wir die Information von dem Stift haben wollen, ich mache das Licht aus, dann sieht niemand den Stift hier. Wir brauchen also ein Messinstrument und das wäre in unserem Fall jetzt das Licht, was mir dann die Information gibt, der Stift hat diese Farbe. Über ein atomares Teilchen ist das genau dasselbe. Ich muss ja irgendwo erfahren können, wo es sich befindet. Wie kann ich das nur erfahren? Indem ich, laienhaft gesagt, das Licht da drauf schicke und das hinterher reflektiert wird und in meine Augen fällt. Was ist nun aber Licht? Licht hat, das ist eben das Erstaunliche physikalisch, auch eine Masse. Licht hat auch einen Impuls, eine Geschwindigkeit. Und wenn nun dieses Licht, und wir nennen es mal, der Einfachheit halber, nehmen wir die Vorstellung von dem Photon. Wir nehmen jetzt also ein Photon, was reflektiert wird. Das trifft also, hier ist das Atom, und das trifft jetzt darauf auf, und noch sehen wir gar nichts. Erst wenn das hier aufgetroffen ist und zurück in mein Auge, beziehungsweise in irgendein anderes Messinstrument hineinkommt, dann sehe ich das. Aber was ist in der Zwischenzeit passiert? Wenn das Licht jetzt hier auf das Mikrofon drauf tritt, dann passiert nicht viel, zumindest für meine Augen passiert nicht viel, weil das Mikrofon ist so dick und so fest und ich will ja nur ungefähr hier wissen, wo es sich befindet. Wenn jetzt aber hier auf das Mikrofon eine Kugel auftreffen würde, die so groß ist wie mein Daumen, was würde dann passieren? Mit einer hohen Geschwindigkeit trifft das dort auf. Was würde dann passieren? Und Licht hat ja eine hohe Geschwindigkeit, ganz schnelle Geschwindigkeit. Was würde dann passieren? Ja. Ja. Zumindest hätte es nicht denselben Zustand wie vorher, bevor es aufgetroffen ist. Es würde entweder, wenn ich jetzt in dem Moment, wo es auftrifft, die Masse messen würde, hätte ich eine größere Masse. Wenn ich den Impuls messen würde, das heißt die Geschwindigkeit, mit der es sich in irgendeine Richtung bewegt, würde sich der ändern in dem Moment, wo eben das andere Stückchen drauf trifft. Weil, wenn sich das Mikrofon in diese Richtung bewegt, dann trifft hier etwas auf, plötzlich bewegt es sich in diese Richtung. Wenn das jetzt aber wieder reflektiert wird im nächsten Moment in mein Auge hinein, dann habe ich den Impuls eben nicht zur Zeit, wie das vorher gehabt hat, sondern den Impuls mit dem Elektron, mit dem Photon zusammen, eben den Impuls und die Masse, die es mit dem Photon in diesem Augenblick gehabt hat. Sobald das Photon aber sich wieder löst, um in mein Auge zu fallen, bewegt sich das Mikrofon schon wieder in eine andere Richtung. Das heißt, in dem Moment, wo es in mein Auge fällt, ist schon dieses Mikrofon bzw. das Elektron nicht mehr in derselben Bewegung, hat nicht mehr dieselbe Masse und denselben Impuls. Das heißt also, jede Aussage, die ich darüber mache, ganz egal, welche gute Messinstrumente ich habe, die wird immer dadurch beeinflusst, weil ich mit dem Objekt, was ich beobachte, in Kontakt treten muss. Und so hat Heisenberg und einige seiner Schüler haben dann darauf hingewiesen, dass überhaupt die Vorstellung von objektiver, neutraler Betrachtung eines Objektes gar nicht möglich ist, sondern dass ich immer bloß eine Aussage machen kann, wenn ich mit etwas in Verbindung trete. Und wenn ich mit etwas in Verbindung trete, dann ist das eine Beziehung, die ich dort eingehe, und die verändert in jedem Fall den Gegenstand, den ich beobachte. Eine neutrale Beobachtung gibt es in dem Fall nicht. Die Ethnologen und Biologen, die haben sich das eben auch zu eigen gemacht, und die haben das noch wesentlich schneller eingesehen und gemerkt. Physiker haben da etwas länger gebraucht. Ein ganz einfaches Beispiel: Da kommt nun ein Ethnologe und zu einem Urwaldstamm im Amazonas und betrachtet, wie die Leute ihren Alltag gestalten. Dann schreibt er eben auf, die haben das und das und das und das gemacht. Hat der jetzt aber wirklich Informationen darüber, wie sich diese Leute in dem Volk verhalten? Hat er die? Sondern? Ganz genau. Und das wird ganz anders sein. Das wird jeder von Ihnen auch wissen. Wenn Sie Besuch haben, dann werden Sie sich in Ihrem Zuhause, dann werden Sie sich in Ihrem Sofa anders hinsetzen oder anders benehmen, meistens oder normalerweise, als wenn Sie keinen haben. Und genauso hat er jetzt bloß die Information, wenn ein Ethnologe dort an den Stamm kommt und das beobachtet und aufschreiben will, wie verhalten Sie sich dann? Aber er hat keine Information, wie die sich verhalten, wenn er eben weg ist. Und da merken wir auch ganz schnell diese Idee von der neutralen, beobachtenden Situation eben eines Wissenschaftlers, die stimmt gar nicht. In diesem Bereich ganz offensichtlich, aber im Bereich der Physik ist das genauso der Fall. Eben in dem Fall, wo ich etwas beobachte, trete ich in Verbindung mit diesem Gegenstand, den ich beobachte, mit dem Objekt, und verändere dadurch seinen Zustand und seinen Impuls. In der sogenannten Chaostheorie, die in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit sich erfreut, wird darauf hingewiesen, dass diese strenge monokausale, so wie man es nennt, Forschung, monokausale Zusammenhänge und Aktionen eigentlich die Ausnahme sind. Dass das Normale, und so weist beispielsweise der Nobelpreisträger Ilya Prigozhin darauf hin in seiner Arbeit der sogenannten dissipativen Strukturen, das hört sich auch gut an, brauchen Sie aber nicht zu behalten, ich wollte es bloß genannt haben, weil es sich so schön anhört, weist er darauf hin, dass eben diese kausalmechanischen, linear verlaufenden Prozesse in der Natur die Ausnahmefälle sind. Er hat einige, die er dann auch wissenschaftlich untersucht hat, wo er versuchen will zu zeigen, dass in der Natur normalerweise chaotische Zustände herrschen, die wir eben gar nicht mit unserer Vorstellung von Wissenschaft und von unseren isolierten Experimenten in einem Labor vergleichen und wahrnehmen können. Er ist selbst Naturwissenschaftler und versucht, das zu beweisen und darzulegen. Er sagt, es gibt dann bestimmte Ähnlichkeiten, die wir beobachten können. Es gibt dann die sogenannten Fraktale. Hat vielleicht mal jemand auf seinem Computer geladen und dann so schöne, viele bunte Bilder auf seinem Computer gehabt. Das können dann auch sogenannte Fraktale sein. Es gibt dann auch noch verschiedene andere Bilder, die man da produzieren kann, die eine gewisse Ähnlichkeit haben. Ähnlichkeit, die in der Natur häufig auftreten, die aber keiner für uns erkennbaren Gesetzmäßigkeit verlaufen. Wir können nicht genau sagen, was passiert. Wir können es nur statistisch ermitteln, wir können es ungefähr abschätzen, wir können da eine gewisse Wahrscheinlichkeit sagen, aber wir können den größten Teil in unserer Welt können wir nicht erfahren und berechnen. Und das liegt nicht nur daran, weil uns die Messinstrumente fehlen, sondern weil prinzipiell, so die Behauptung der Chaostheorie, das normale Verhalten das Chaos ist in der Natur. Aber Chaos bedeutet jetzt nicht nur vollkommenes Durcheinander, sondern schon eine bestimmte Ähnlichkeit, in der sich etwas verhält, aber eine für uns nicht vorhersagbare, nicht manipulierbare, nicht erkennbare Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung. Der letzte Bereich, der das Wissen relativiert, ist der sogenannten Postmoderne, die sich insbesondere in der Philosophie, in der Sprachwissenschaft, aber eben auch in der Sozialwissenschaft und einigen anderen Bereichen breit gemacht hat, die generell bestreitet, dass wir ein Wissen haben können, die sagt, das ist bloß eine Ideologie, das ist bloß ein Machtanspruch. An sich wollen die Universitäten, wollen die Professoren nur ihre Macht repräsentieren, indem sie bestimmte Behauptungen aufstellen, versuchen die ganze Welt zu erklären und sagen, früher oder in anderen Ländern, in anderen Kulturen, da hat man auch, so weisen Sie darauf hin,
die Welt mythologisch erklärt und verstanden. Mythologisches Wissen, sagen sie, hat genau den gleichen Stellenwert wie sogenanntes wissenschaftliches Wissen. Das sind keine Christen, die das behaupten, aber das ist zum Beispiel etwas, wo sie unter anderem sagen, auch sagen, das Wissen, was wir in der Bibel haben, ist ein Wissen, was wir haben, was aber nicht wissenschaftlich ist, was aber genauso, wenn wir sagen wollen, wertvoll, richtig, wahr, gewiss ist, wie das andere Wissen. Das andere Wissen geht von einer sogenannten, Lyotard weist darauf hin, von einer sogenannten großen Erzählung aus. Er sagt, man geht einfach, man macht eine Erzählung, die Erzählung, wir können alles erklären. Und weil wir von dieser Ideologie ausgehen, wir können alles erklären, versuchen wir alles zu erklären. Und das, was nicht erklärbar ist, das wird einfach nicht mehr, da schreibt keiner rüber, da beschäftigt man sich nicht mehr mit und dann existiert es nicht mehr. Das, was nicht in der Zeitung steht, das, wo sich kein Wissenschaftler mit beschäftigt, das ist kein Thema. Über das redet man nicht mehr. Das ist ja auch gerade einer der Anlässe, warum viele Menschen, ganz egal aus welchem Bereich sie kommen, wollen, dass ihre Überzeugung als wissenschaftlich anerkannt wird. Ich habe mit Leuten diskutiert, die dann eben sagen, ja, also die Homöopathie, die ist wissenschaftlich. Oder die sagen eben die Astrologie, nicht die Astronomie, die ist ja auch wissenschaftlich, denn wir haben genaue Gesetze, nach denen das vorgeht, nach denen man das berechnen kann. Warum wollen die denn alle wissenschaftlich sein? Nun, so sagen die Postmodernen, weil es da eben diese Ideologie gibt, dass nur das wirkliches Wissen ist, was sich als wissenschaftliches Wissen ausweisen kann, dass alles andere kein richtiges Wissen ist. Soweit zu den Punkten, die das Wissen kritisieren. Ein wichtiger Punkt, Entschuldigung, da wäre ich sonst fast drüber hinweggegangen, das ist das sogenannte Gödel'sche Unvollständigkeitstheorem. Die Resultate von dem Mathematiker Gödel zeigen, dass für ein formales Axiomsystem der Arithmetik, ich erkläre hinterher, was er damit meint, ein Widerspruchsfreiheitsbeweis nicht einmal mit den Mitteln geführt werden kann, die in dem betreffenden formalen System zugelassen sind, geschweige denn mit finiten Methoden. Da sind jetzt viele Fremdworte drin. Ich will versuchen zu erklären, was das heißt. Er hat bewiesen, erst einmal allgemein in dem Bereich des Wissens geht man davon aus, dass die Mathematik ist das beste Wissen. Denn das ist nicht abhängig von irgendwelchen Messungen, das ist auch nicht abhängig von irgendwelchen Naturkonstanten, sondern bloß von Axiomen und aus denen können wir scheinbar widerspruchsfrei alle anderen Ergebnisse ableiten. Nun hat Gödel bewiesen, tatsächlich mathematisch bewiesen, dass das prinzipiell gar nicht möglich ist. Und dass selbst, wenn wir nur noch ein paar zusätzliche Axiome erfinden, weil wir sagen, also gut, wenn die Axiome nicht genügen, also die Voraussetzungen, die wir nennen, eben diese Paradigmen, die Voraussetzungen, wenn die nicht genügen, nehmen wir noch ein paar dazu. Dann hat er bewiesen, dass wir unendlich viele Axiome bräuchten, um schließlich die Widerspruchsfreiheit dieses Systems beweisen zu können. Das ist also ein Beweis, nicht jetzt aus der Physik, nicht aus der Chemie, sondern aus der Mathematik, dass dieses widerspruchsfreie, neutrale, beweisbare Wissen nicht möglich ist. Was sind die Folgen davon? Die Folgen sind nur, dass diese scheinbar so unerschütterliche Gewissheit, dass wir ja letztendlich schließlich alles mal erforschen können, dass wir alles wissen können, alles mathematisch, physikalisch, chemisch, biologisch erforschen und erforschen können und darüber Aussagen machen können, dass das letztendlich gar nicht möglich ist, weil in dem System der Wissenschaften selbst sich die Grenzen des Projektes abzeichnen. Und das ist nicht nur eine Sache einiger Außenseiter, sondern da haben selbst Leute wie zum Beispiel der bekannte Philosoph Ludwig Wittgenstein darauf hingewiesen, der geschrieben hat, wir fühlen, dass selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, also soweit sie beantwortbar sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Damit will er sagen, dass es letztendlich eine Gedankenspielerei ist, die ganze wissenschaftliche Arbeit. Dass es im Grunde genommen dabei gar nicht um die wesentlichen Sachen des menschlichen Lebens geht und dass selbst in diesem Bereich, den sie schließlich erforschen, nur unvollständiges Wissen möglich ist. Ein anderer, der Ihnen sicherlich bekannt sein wird, ist Albert Einstein, der sich ebenfalls dazu geäußert hat und sagt und schrieb, dass die theoretische Physik stellt die höchsten Anforderungen an die Straffheit und Exaktheit der Darstellung der Zusammenhänge, wie sie nur die Benutzung der mathematischen Sprache verleiht. Aber dafür muss sich die Physik stofflich umso mehr bescheiden.
indem sie sich damit begnügen muss, die einfachsten Vorgänge abzubilden, die unserem Erleben zugänglich gemacht werden können, während alle komplexen Vorgänge nicht mit jeder subtilen Genauigkeit und Konsequenz durch die den menschlichen Geist nachkonstruiert werden können. Das heißt also, er will damit sagen, alle Zusammenhänge, alle Komplexität der Wirklichkeit, wie wir sie wahrnehmen, die können wir physikalisch gar nicht beschreiben, sondern wir machen uns sozusagen dabei absichtlich zu Fachidioten, indem wir die Wirklichkeit so reduzieren, dass sie hinterher eigentlich gar nicht mehr wahr ist. Dass wir eben nur noch einen ganz kleinen Teil daraus sehen und gar nicht sehen, woraus das zu eigentlich dann alles gehört. Dann sagt er, höchste Reinheit, Klarheit und Sicherheit auf Kosten der Vollständigkeit. Alles Feinere und Komplexere, aber scheu und mutlos beiseite zu lassen, verdient das Ergebnis einer so resignierenden Bemühung den stolzen Namen Weltbild, ist eine offene Frage dabei. Und die Antwort, die da drin steckt, nun eigentlich nicht ganz. Es ist selbst in dem Ideal selbst, da kommen wir nur ganz begrenzt voran. Der Philosoph Blaise Pascal, der zur Zeit eben der beginnenden Aufklärung gelebt hat, hat schon auf diese Schwäche hingewiesen. Er hat gesagt, dass der Mensch neben dem Verstand, dem rationalen Verstand, den Verstand des Herzens benutzen muss, weil das Herz ein Wissen hat, den der Verstand nicht kennt, so drückt er sich aus. Das heißt, das Herz kann Dinge erfassen, und da meint er nicht nur irgendein vages Gefühl, sondern er sagt, das Herz ist eine Instanz, was wahre Aussagen machen kann, mit denen der Verstand nichts anfangen kann oder zu denen der Verstand keinen Zugang hat. Und das ist uns allen ja auch ganz klar, was er damit meint. Damit meint er zum Beispiel, ich stelle mich in einem Museum vor ein Gemälde von Rembrandt und dann gehe ich da nicht wissenschaftlich dran. Ich wiege nicht das Gemälde und analysiere die Farben genau, wie alt sie sind, welche Chemikalien da drin enthalten sind und wie viel von welcher Farbe nun statistisch da enthalten ist. Und ich messe nicht, das ist so hoch und das ist so breit, sondern ich stehe davor und ich habe einen bestimmten Eindruck. Das sagt mir irgendetwas. Das spricht mich an, es drückt eine Wahrheit aus, aber das ist eben keine naturwissenschaftliche Wahrheit, eine, die wenig berücksichtigt wird, die aber da ist. Oder was ist letztendlich realer? Wenn jetzt ein Naturwissenschaftler in den Wald geht und er nimmt eine kleine Holzprobe und untersucht die chemikalisch und sagt nun, da ist so und so viel Kohlenstoff drin, da ist so und so viel Blei aus der Luft mit drin und das wiegt genau so und so viel, das ist das spezifische Gewicht, sagt der jetzt letztendlich, wie die Wirklichkeit ist, wie der Wald ist? Oder sagt das der Förster zum Beispiel, der dort lang geht und sein Vieh zählt und dann merkt, dass es da viel zu viel gibt und den Jäger anheuern will, dass er welche abschießt? Oder sagt der die Wahrheit über den Wald und die Wirklichkeit, der als Spaziergänger seinen Urlaub dort verbringt und die Luft genießt und die Vögel zwitschern hört und den Wind durch die Wipfel rauschen hört und einen tiefen Eindruck mit nach Hause nimmt? Oder vielleicht das Kind, was jeden Tag durch den Wald geht und nur Angst hat, weil es sich eben fürchtet, allein durch den Wald zu gehen. Ist das real der Wald, wie er ist? Dann merken wir, wissenschaftliches Wissen, selbst wenn es alles das könnte, was es verspricht, das zeigt uns ja gar nicht die Wirklichkeit, wie sie ist, sondern das zeigt letztendlich eine abstrahierte, eine künstlich hergestellte, nur in einem Labor unter bestimmten Bedingungen, im Idealfall, wo wir ja gesehen haben, da geht gar nicht, aber selbst in diesem Idealfall zeigt es uns ja gar nicht die Wirklichkeit, wie sie ist. Nun, da aber der Anspruch des Wissens trotzdem da ist und diese ideologische Wirkung auch da ist und viele Leute ja wissen wollen und nicht glauben, wollen wir einmal versuchen, die bestimmten Kriterien des Wissens an den Glauben anzuregen. Wie ist das mit dem Satzpostulat? Es sollen Sätze formuliert werden. Nun, christlicher Glaube formuliert ja Sätze und sagt nicht entweder so oder so, sondern er sagt zum Beispiel ja ganz klar, Jesus Christus ist der Weg zu Gott. Das ist eine klare Aussage, könnte in dem Rahmen auch eine wissenschaftliche Aussage sein. Das Kohärenzpostulat heißt, dass verschiedene Aussagen sich nicht widersprechen sollen. Dafür ist in der im christlichen Glauben sogar eine eigene Wissenschaft zuständig, nämlich die Dogmatik. Die Dogmatik soll die Zusammenhänge des Glaubens erklären. Durchaus eine wissenschaftliche Möglichkeit, damit umzugehen. Wie sieht das mit dem Kontrollierbarkeitspostulat aus? Christlicher Glaube soll kontrollierbar sein, beziehungsweise die Aussagen sollen kontrollierbar sein, nachprüfbar sein. Ich denke, da haben wir bestimmte Hinweise, die selbst gegeben werden. Prophetie im Alten Testament, ganz klarer Beweis, nur die Prophetie, die er sich erfüllt, ist richtig. Das ist eine wissenschaftliche Aussage, eine Methode, da kann man überprüfen, erfüllt es sich oder nicht, dann ist es richtig oder nicht. Eine wissenschaftliche Aussage. Oder eine geschichtliche Aussage, die sich anhand wissenschaftlicher, historischer, jetzt nicht naturwissenschaftlicher, weil das nicht im Bereich der Naturwissenschaft steht, Die historischen Wahrheiten der Bibel lassen sich anhand historischer Wissenschaft überprüfen. Da kann ich sagen, das hat sich wirklich so zugetragen oder nicht. Ich sage jetzt nicht, dass ich letztendlich daran glaube. Ich will einfach jetzt nur sagen, inwieweit entspricht das diesem Maßstab des wissenschaftlichen Wissens. Oder auch die Aussagen, die über den Glauben selbst handeln, über diese Betroffenheit durch den Anspruch Gottes und die Hinwendung zu Gott. Auch das ist ja wissenschaftlich überprüfbar durch ein Experiment. Wir kommen später noch dazu, nämlich das Experiment des Glaubens selbst. Indem ich sage, die und die Bedingungen gibt es, und wenn ich diese Bedingungen nachgehe, kann ich hinterher erfahren, ob das stimmt oder nicht. Und letztendlich haben wir alle solch ein Experiment gemacht, jedenfalls diejenigen, die ihr Leben einmal Gott anvertraut haben, gesagt haben, also ich will mit dir mein Leben anfangen, vergib du mir meine Sünden. Das ist ja nichts anderes als sozusagen das Experiment. Ich verlasse mich darauf, da sind genau die Anleitungen, so soll das sein, Gott hat versprochen, dass das so und so sein wird. Genauso wie in einem mathematischen Lehrbuch, wenn ich so und so vorgehe, nach dieser Gesetzmäßigkeit, kommt das raus, ich probiere das, ich vertraue darauf, dass das stimmt. Und dann kann jeder von uns selbst beantworten, ob das geglückt ist oder nicht. Gehen wir weiter. Das sogenannte Unabhängigkeitspostulat. Nun, da würde ich sagen, ist der christliche Glaube ja sogar ganz vorbildlich. Denn gegen alle Modeströmungen der Zeit, gegen staatlichen Widerstand, gegen äußere Unterdrückung, hat er an seinen Aussagen festgehalten. Das kann die Wissenschaft von sich nicht immer behaupten, die in der Zeit des Nationalsozialismus, die Biologen und auch die Chemiker eine sogenannte arische Naturwissenschaft aufgebaut haben. Oder die dann bewiesen haben, dass es die Unterschiede zwischen den Rassen gibt. Nun, da wollen wir heute möglichst nichts von hören, das war auch Naturwissenschaft. Und da sehen wir, dass die ja nun ganz und gar nicht in ihrer Vergangenheit dieses Postulat der Unabhängigkeit erfüllt hat. Wie ist das mit dem christlichen Glauben? Der wurde da, waren die Leute doch verfolgt, sie haben trotzdem daran festgehalten, sie haben sich nicht von außen beeinflussen lassen. Da stimmen sie also tatsächlich mit dem Unabhängigkeitspostulat überein. Darüber hinaus das sogenannte Konkordanzpostulat, also es müssen alle Erkenntnisse mit der Biologie und Physik übereinstimmen. Nun, da müssen wir erstmal sagen, dass ja die Erkenntnisse der Mathematik und der Physik nur vorläufig sind und dass wir sagen müssen, jede Forschung muss ja sachgemäß sein. Und wenn ich von vornherein sage, Gott darf sich nur in die Gesetzmäßigkeit der Physik und der Biologie, so wie wir sie in diesem Augenblick, also im Jahr 1996 erfasst haben, aufhalten, dann ist das irrational, dann entspricht das ja gar nicht der Wissenschaft. Eben der Wissenschaft, wenn ich jetzt mal die Wissenschaft christlichen Glauben nenne. Denn die beschäftigt sich ja mit Gott. Und Gott ist per Definition ja schon außerhalb dieser Gesetzmäßigkeit, weil er ja als Gott, so haben wir ihn ja definiert, eben derjenige ist, der das geschaffen hat, der das erst eingesetzt hat und deshalb nicht derjenige sein kann, der daran gebunden ist. Vor allem, weil wir darüber hinaus heute sogar mathematisch, also eben auch wiederum wissenschaftlich sehen können, feststellen, berechnen können, dass es theoretisch mehr als unsere 3 bzw. 4 Dimensionen gibt. Und wenn es mehr als 3 oder 4 Dimensionen gibt und Gott lebt in diesen Dimensionen, die wir berechnen können, die wir nur nicht wahrnehmen können. Wir können rechnen, es gäbe 4 oder 5 Dimensionen, können wir berechnen. Nun, wenn es die jetzt wirklich gibt, dann könnte Gott da in unser Leben eingreifen und wir meinen, es überschreite die Naturgesetze, wie wir sie kennen. Das liegt aber einfach bloß daran, weil wir nur ein begrenztes Bild von der Wirklichkeit haben, nämlich nur nach unseren 3 Dimensionen. Übrigens ist das ja die Revolution von Albert Einstein gewesen, seitdem man davon ausgeht, es gibt eine 4. Dimension, die Zeit. Ich möchte das ganz kurz verdeutlichen mit diesen Dimensionen, damit wir uns vorstellen können, was das eigentlich meint. Wenn ich jetzt also hier einen Kreis ziehe und gehe davon aus, es gibt eine Welt, die hat nur 2 Dimensionen, so Länge und Breite, dann wäre hier jetzt ein Mensch. Und dieser Mensch ist ein Gefängnis. Der kann da nicht rauskommen. Denn sobald er hier nach hier geht, stößt er dagegen, er kann da nicht oben drüber gehen, er hat ja keine 3. Dimension. Wenn ich jetzt also mit meinem Finger hier reingehen würde, was sieht denn der Mensch da, der da drin ist, dieser Flachländer, was sieht der? Bitte? Ja, und was für eine? Ein Punkt, ein Kreis da drin. Ne? Und jetzt, ich bin jetzt auch ein Mensch hier drin, ein dreidimensionaler Mensch, und ich gehe hier hin, mache einen Schritt oben drüber. Was sieht denn der Mensch hier unten? Der sieht da einen Punkt und da einen Punkt und da einen Punkt. Das finde ich vollkommen unverständlich. Wie kann sowas passieren? Normalerweise muss man sich langsam da hinüber bewegen, das geht. Aber so, das ist unmöglich. Das widerspricht den Naturgesetzen von Flachland, von der zweidimensionalen Welt. Wenn wir nun davon ausgehen, wir müssten ja zumindest mit der Möglichkeit rechnen, dass es für ein transzendentes Wesen wie Gott
noch mehr Dimensionen gibt als für unseren begrenzten Verstand, dann ist es ja sogar mathematisch vorstellbar, dass Gott hier auf der Welt eingreift. Wir, für uns scheint es ein Widerspruch gegen die Naturgesetze zu sein, ist es aber nicht, weil Gott einfach mehrere Dimensionen zur Verfügung hat, wo sind wir dreidimensional hier runtergehen kann. Und hier, wie ich in dem Moment, wo ich den Fuß hochnehme, verschwindet der Protein. Ich bin weg. Und genauso, wenn ich von oben komme, plötzlich bin ich da. Das wäre so, als wenn in einem dreidimensional geschlossenen Raum für uns plötzlich erscheint da jemand. So wie Jesus in der Mitte der Jünger nach der Auferstehung, plötzlich ist er da. Das ist für unsere Vorstellung unvorstellbar, dass du alles zu oben ist, zu einer Seite ist zu, da ist zu, genauso beschränkt, aber wie der Flachländer hier, für mich ist alles zu, alles ist zu, der kann ja gar nicht raus. Und genauso ist das ja bei uns auch, wenn wir nicht behaupten wollen, dass eben unsere begrenzte Erkenntnis von vornherein der alleinig gültige Maßstab ist für alle weitere Erkenntnis. Und wenn wir uns mit Gott beschäftigen und das ernsthaft sachgemäß tun wollen, müssen wir zumindest die Möglichkeit offen lassen. Und das heißt, dass auch dieses Konkordanzpostulat erfüllbar ist. Das Postulat der Axiomatisierung ebenfalls. Ich meine, dass wir bestimmte Aussagen der Bibel ableiten können, wenn wir andere zur Grundlage setzen. Das Sachgemäßheitspostulat in jedem Fall dann, wenn wir die Selbstäußerung Gottes zur Grundlage unserer Wissenschaft in Anführungsstrichen nehmen. Wenn wir eben nicht meinen, wir stehen jetzt über Gott, Gott ist unser Objekt, sondern wenn wir das mit unserer Erforschung uns darauf verlassen, was dieser Gott von sich selbst sagt, dann handeln wir sachgemäß entsprechend dem Objekt, nämlich Gott, was wir untersuchen wollen. Es gibt dann verschiedene, ich habe das bei Ihnen aufgeführt, Denkwahrscheinlichkeiten, die dieses, ich nenne es einmal ganz wissenschaftlich jetzt, in einfachem wissenschaftlichen Vokabular, was Ihnen vielleicht etwas ungewohnt scheinen wird, was die Wahrscheinlichkeit des christlichen Paradigmas begründet. Ich habe Gründe versucht aufzuzählen oder hingewiesen darauf, dass es Gründe gibt, etwas Ewiges anzunehmen, Gründe, etwas Übernatürliches anzunehmen, Gründe, das Wunder als Realität zumindest für möglich zu halten. Ich verweise nochmal auf die Theorie der Dimensionen. Die Logik des Kommens Gottes. Haben Sie sich einmal Gedanken darüber gemacht, wenn wir keine Christen wären? Wir überlegen uns einfach, es könnte ja einen Gott geben. Dann ist erstmal der Gott für uns nur interessant, wenn der sich tatsächlich irgendwie uns offenbart. Nicht? Denn wenn der irgendwo im Jenseits herumschwirrt, im All, und er kein Interesse daran hat, mit uns Verbindung aufzunehmen, sind wir hoffnungslos überfordert. Wir könnten den ja nie ansprechen oder treffen oder finden oder sonst irgendetwas. Er ist also für uns nur interessant, wenn er mit uns Verbindung aufnimmt. Wenn er das tut, wie wäre denn für einen Gott die idealste Möglichkeit, mit uns Verbindung aufzunehmen? Durch einen Radiosender? Durch einen Brief? Durch eine Feuererscheinung? Ja? Bitte? Aha, warum denn? Genau, dann spricht er unsere Sprache, er lebt wie wir, wir können ihn direkt erkennen und anfassen, wenn wir plötzlich hier erscheint vor uns ein Wesen, was wir noch nie gesehen haben, noch nie erkannt haben, was wir nicht erkennen können, dann würden die meisten von uns wahrscheinlich denken, ah, das ist ein toller Gag, nicht? Da hat irgendwie hier jemand so eine Laserkanone da oben eingebaut und der projiziert uns hier jetzt irgendwie so ein Wesen dahin. Oder der würde sagen, nun, vielleicht habe ich heute in meinem Tee eine halluzinierende Droge gehabt und jetzt stelle ich mir das alles nur vor. Aber eine Person, mit der ich lebe, die ich anfasse, die ich jeden Tag wieder sehen kann, mit der ich sprechen kann, das ist etwas anderes. Die spricht ja meine Sprache, mit der kann ich mich verständigen. Wenn es also einen Gott gibt, können wir sagen, schon rein verständlicherweise hätte er diesen Weg wählen müssen, wenn er mit uns in Verbindung treten würde. Und genau das hat Gott ja getan. Es ist eine gewisse Logik darin, in dem, was Gott getan hat. In der Geschichte hat er sich selbst bewiesen im Handeln an dem Volk Gottes, Israel, und da bisher in der Geschichtsforschung ist das immer wieder bestätigt worden. Ich kann jetzt auf Einzelheiten nicht eingehen, weil uns die Zeit dafür fehlt, aber wir können sonst auch nachher gerne noch darüber sprechen. Die historische Zuverlässigkeit, auf die ich hingewiesen habe, wo man jahrhundertelang versucht hat, in den letzten Jahrhunderten, wir werden im Einzelnen noch darauf kommen, wenn wir die Bibel behandeln, die Glaubwürdigkeit der Bibel zu untergraben, zu sagen, das kann doch nicht gestimmt haben. Als man am Anfang dieses Jahrhunderts den sogenannten Gilgamesch-Epos gefunden hat, hat man gesagt, jetzt wissen wir endlich, dass die Entstehungsgeschichte, das erste Buch Mose, abgeschrieben ist von den Sumerern und Babyloniern. Zwischenzeitlich behauptet kein ernstzunehmender Orientalist oder Theologe das mehr. Komisch, nicht? Man hatte sehr ganz schnell sich darauf gestürzt, hat gesehen, da sind bestimmte Ähnlichkeiten und das ist eine ältere Schrift, als man annimmt, sei die Bibel, deshalb muss das abgeschrieben sein. Zwischenzeitlich weiß man, dass es nicht der Fall ist, aber dieses Beispiel soll nur illustrieren. Man hat immer wieder versucht, die historische Zuverlässigkeit der Bibel in Zweifel zu ziehen.
Bisher hat sich aber gerade das Gegenteil erwiesen, dass die meisten neuen archäologischen Funde eher bestätigt, die historische Zuverlässigkeit der Bibel bestätigt haben. Und darüber hinaus haben wir die persönlichen Erlebnisse. Da haben wir Millionen, Milliarden von Menschen, die mit diesem Problem der Schuld fertig werden, ohne es, wie die Psychologen uns das raten, es zu verdrängen oder einfach zu leugnen. Und es ist weg. Beispielsweise Ernest Hemingway, der nun gar nicht religiös gewesen war, schreibt in einem seiner Romane, er war Kämpfer gewesen im Spanischen Bürgerkrieg und unterhält sich mit einem seiner Freunde dort und dann sagt er ihm, was machen wir mit unserer Schuld? Gott gibt es nicht mehr, den haben wir abgeschafft und gegen die Kirche haben wir gekämpft, die gibt es auch nicht mehr. Und die Antwort seines Kameraden, wir müssen uns unsere Schuld selbst vergeben. Dass das nicht geht, werden die meisten Menschen, die es einmal versucht haben, in ihrem Leben gemerkt haben. Wo gehen wir also mit der Schuld hin? Leugnen wir sie einfach, versuchen wir sie tot zu machen, eben indem wir 10 Jahre zur Psychotherapie gehen und danach merken, dass es doch nicht viel weiter geholfen hat? Oder indem wir uns mit Medikamenten zudrücken lassen, damit wir nur nicht mehr daran denken, dass wir schuldig geworden sind? Schuld ist etwas, was wir tagtäglich erfahren. Und da ist scheinbar eine Lösung, eine empirisch wahrnehmbare Lösung, mit der wir uns auseinandersetzen können. Das Denken von Menschen verändert sich, von denen wir das nie gedacht hätten. Gewohnheiten, wo Menschen nicht in der Lage sind, die natürlich zu verändern, verändern sich. Ich habe gerade vor kurzem mit jemandem von der Suchtstelle dort, Scheideweg, glaube ich, heißt das, gesprochen. Und die haben mir gesagt, immer wieder, wenn sie mit Verantwortlichen aus den verschiedenen Ministerien, Gesundheitsämtern zu tun haben, dann reden die etwas lächelnd von dem sogenannten Jesus-Faktor. Weil nämlich nachweislich, empirisch nachweislich, ist ein wesentlich, ganz wesentlich höherer Prozentsatz von Leuten, die mit den Drogen aufhören kann bei dieser christlichen Drogenrehabilitation. Woher kommt das? Ist das nur psychologische Einbildung? Ist das nun genauso möglich, wenn nun einer fest daran glaubt, dass er Gott ist oder so etwas? Nun, ich möchte behaupten, erst einmal sollten wir das annehmen als ein Indiz, als ein Merkmal dafür, da ist tatsächlich mehr, was sich lohnt, damit auseinanderzusetzen. Auch die Gebetserhörungen, die verschiedene Menschen in ihrem Leben erleben und die sie vielleicht selbst schon erlebt haben, kann man natürlich künstlich versuchen, wissenschaftlich wegzuerklären, indem ich sage, nun also, das könnte ja auch ganz so gewesen sein. Ich habe mal mit einem Vertreter gesprochen, eben in Basel, der wollte mir ein Lexikon verkaufen. Wir haben einige Zeit miteinander unterhalten, deshalb hat er sich auch viel Zeit genommen, weil das halt eine teure Sache war. Ich habe es hinterher nicht gekauft, nicht weil er nicht zum Glauben gekommen ist, sondern weil ich das von vornherein gar nicht haben wollte. Aber wir sind dann eben miteinander gesprochen und dann hat er gesagt, ja, also ich komme eben aus Ostdeutschland vor ein paar Jahren, hatte einen ganz schweren Unfall. Die Leute, als sie gekommen sind mit der Feuerwehr, haben schon gedacht, ich müsste tot sein, da könnte gar kein Leben mehr rauskommen. Er ist rausgekommen, hatte kaum eine Verletzung gehabt. Da habe ich ihm gesagt, ja, wie kann denn das kommen? Und er sagt, ja, Zufall, hätte auch anders laufen können. Nun, es gibt tatsächlich Leute, die sind noch viel gläubiger als die Christen, über die staune ich immer wieder, die eben an solche Zufälle glauben. Weil die haben einen viel größeren Glauben als ich als Christ. Nicht? Denn für bestimmte Ereignisse, die ich habe, da normalerweise nehme ich da ganz natürliche, ganz naheliegende Erklärungen für in Anspruch. Wenn ich beispielsweise jetzt einen Brief bekommen würde von meiner Schwester, die schreibt mir einen Brief. Da gehe ich zuerst mal davon der wahrscheinlichsten Aussage aus, dieser Brief, der stammt tatsächlich von meiner Schwester. Ich könnte sagen, natürlich, die könnte ja jemand gefälscht haben. Aber erstmal gehe ich nicht davon aus. Aber so ähnlich kommt mir das vor bei den Leuten, die immer alles dem Zufall zuschieben wollen. Sachen, die eigentlich zufällig fast unmöglich sind. Natürlich eine ganz kleine Möglichkeit, ja, wäre es tatsächlich möglich haben. Dann glauben sie lieber daran, weil sie sich nicht Gott aussetzen müssen, weil das nämlich in ihrem Leben Konsequenzen haben würde, als die Wahrheit eines Gottes anzunähern und das in ihr Weltbild mit zu integrieren. Sie geben vor, rein wissenschaftlich vorzugehen. Aber woher kommen denn die Paradigmen? Kein einziges Paradigma, was Naturwissenschaftler haben, was ganz normale Menschen in unserer Umgebung haben, ist beweisbar. Das sind alles willkürliche Annahmen, das sind alles Voraussetzungen, die kein Mensch von uns beweisen kann. Und dann ist ja letztendlich die Frage, warum wählen wir denn das eine Paradigma? Warum richten wir uns denn nach dieser Ideologie, alles ist berechenbar und wissbar, nach den Regeln der Mathematik, wo die Mathematik ja selbst heute bewiesen hat, dass das gar nicht möglich ist? Warum richten wir uns denn dann danach? Warum schielen denn dann so viele Leute darauf, obwohl eben die Wissenschaft, die sie so verehren und anbeten, erst einmal sich sowieso innerhalb von ein paar Jahren vollkommen verändern kann. Eben die Leute, die noch Stein und Bein darauf geschworen hätten, dass es ein Äther gibt, die werden heute ausgelacht. für die Leute, die darauf geschworen hätten, dass die Sonne sich um die Erde dreht, ebenfalls wissenschaftlich das behauptet haben, nicht nur dogmatisch, die werden heute auch ausgelacht. Es gäbe viele andere Beispiele, an denen ich Ihnen das zeigen könnte, wo wir dann auch historisch die Relativität der naturwissenschaftlichen Erkenntnis nicht nur theoretisch nachvollziehen könnten. Nun kommen wir zum Schluss dabei. Und der Schluss ist, dass ich darauf hinweisen will, dass das Wissen, das christliche Wissen, eben einmal den Ansprüchen der Naturwissenschaft entspricht, zum großen Teil. Zum anderen aber weit darüber hinausgeht, dass es nämlich ein personales Wissen ist, dass Jesus Christus letztendlich das höchste Maß an Personalität uns gegenüber hat, das höchste Maß der Glaubwürdigkeit uns gegenüber genießt und er der Garant ist, dass er ein ganzheitliches Wissen der Wirklichkeit, wie wir sie wahrnehmen, vermitteln will und nicht nur ein fragmentarisches, persönlich bestimmtes, zwanghaftes, isoliertes und einer illusionären Objektivitätshascherei nachlaufen möchte. Dieses Wissen ist auch für jeden von uns selbst überprüfbar. Und da kommen wir wieder zu dem Gedanken des Experiments. Experiment sagt, wenn du dieses nimmst und unter den Bedingungen das machst, dann kommt es zu dem Ergebnis. Und genau das Gleiche können wir auch im christlichen Glauben machen. Und jedem, der es noch nicht gemacht hat, möchte ich es dann empfehlen, nämlich dieses Experiment aufzunehmen. Wenn Jesus sagt, wenn Gott von sich sagt, in Anspruch erhebt, ich bin Gott, ich bin der Schöpfer der ganzen Welt, ich kann dir deine Schuld vergeben, ich kann dir ein neues Leben geben, unter diesen Bedingungen, dass du mich anerkennst und dass du mich darum bittest, dann ist das ja ein wissenschaftliches Experiment. Die Bedingungen sind gestellt, die Axiome sind gestellt, die Paradigmen sind, ich habe das versucht anhand der Gründe glaubwürdig, das ist also nicht aus der Luft gegriffen, es gibt Gründe, das anzunehmen tatsächlich, dann gilt es daran, in diesem Experiment das für sich selbst zu überprüfen. Denn das ist natürlich ein personales Wissen, ein umfangreiches, ein ganzheitliches Wissen und nicht nur ein fragmentarisches, was eben den kleinen Span aus dem Baum herausholt. Und deshalb geht es nur persönlich nachzuprüfen. Da kann also jeder selbst diese Überprüfung anstellen, dieses Experiment durchführen und hinterher zur Entscheidung kommen, das stimmt oder das stimmt nicht. Und das ist ja genau das Gleiche, wo uns Jesus immer zur Aufruhr fordert, wo er sagt, eben kehret um, metanoia, besinnt euch neu. Und dieser Unbesinn ist eben eigentlich, wir könnten das ein bisschen modern ausdrücken, das ist ein sogenannter Paradigmenwechsel, von dem Thomas Kuhn spricht. Eben ein Paradigma, nach dem ich bisher gelebt habe, was ich mir bisher hoch und heilig war, wonach ich mein Wissen und mein Leben ausgerichtet hat, wechsle ich plötzlich aus und sage, aha, das scheint mir jetzt glaubwürdiger. Und das heißt nicht, dass ich plötzlich all die Fakten, die die Wissenschaft gesammelt hat, beiseite lassen, sondern ich habe einfach ein neues Paradigma, in dem ich sie anders einordne. Wir werden später zu einem Beispiel dieses Paradigmenwechsels kommen in der Forschung eben Evolution oder Kreationismus, wo die Kreationisten ja genau die gleichen Fakten nehmen, nur ein anderes Paradigma haben und dann zu anderen Erklärungsmodellen kommen, wo eben beides ist Naturwissenschaft, nur die Paradigmen sind unterschiedlich. Die einen gehen von einem Atheismus aus und sagen, wir müssen halt ohne Gott auskommen und die anderen sagen, nun, es könnte zumindest sein, dass es diesen Gott gibt und dann würden bestimmte Ereignisse, bestimmte Fakten, die wir sammeln, anders interpretierbar sein und einen anderen Zusammenhang ergeben. Ich möchte mit einer Zusammenfassung abschließen, die Fragen vorlesen, die ich Ihnen das nächste Mal mitgeben möchte. Wir haben also jetzt gemerkt, dass wir erst einmal, wir sind ausgegangen von der allgemeinen Definition des Glaubens, von der allgemeinen Definition des Wissens. Wir haben die Kriterien des wissenschaftlichen Wissens gesehen und haben versucht, sie auf das wissenschaftliche Wissen heute selbst anzuwenden, haben dabei und in der Geschichte des modernen Wissens gemerkt, dass sich das Wissen selbst relativiert. Physikalisch, naturwissenschaftlich, gesellschaftswissenschaftlich, soziologisch, philosophisch, in allen Bereichen der Wissenschaft relativiert sich dieses Wissen selbst. Dann haben wir in einem nächsten Fall versucht, diese Forderungen des Wissens auf den christlichen Glauben anzuwenden und gemerkt, aha, dass der christliche Glauben kann, wenn ich ihn so formulieren will, kann diesen Maßstäben des wissenschaftlichen Wissens entsprechen. Aber er geht sogar noch darüber hinaus, wenn ich die Sachgemäßheit des eben Gottes, den ich ja dort betrachten will, beachte, geht noch darüber hinaus und lässt die ganze Wirklichkeit, nicht nur reduktionistisch ein kleines bisschen der Wirklichkeit, kann mir die ganze Wirklichkeit aufschließen. Es gibt bestimmte Gründe, rational einsehbare Gründe, die mir dieses Paradigma, ich rede jetzt extra mal in anderen Worten, neben den Worten der Wissenschaft,
dieses Paradigma, was uns der Glaube darbietet, denkmöglich macht, wahrscheinlich macht sogar. Und ich kann dieses Paradigma überprüfen, ob ich es annehmen will oder nicht, in dem Experiment des Glaubens, in dem ich mich Gott zuwende und versuche, das, was er von sich behauptet oder das Experiment, was er mir stellt, durchzuführen, zu sehen, ist da tatsächlich Gott, der mir antwortet, ist da tatsächlich Gott, der mein Leben neu macht, dem man meine Schuld vergibt und so weiter. Und dann sehen wir plötzlich, ist Wissen und Glauben gar nicht so weit voneinander entfernt. Nur, wir müssen jetzt natürlich genau aufpassen, welches Paradigma gehen wir daran? Das atheistische Paradigma dessen, dass das Wissen letztendlich allmächtig ist und alles erklären kann, wenn wir nur weit genug vorangehen. Dieser Glaube, der dahinter steckt, das ist nichts anderes als Glaube. Da merken wir, Glaube und Wissenschaft berührt sich. Am Anfang der Wissenschaft steht der Glaube. Und am Anfang eben unseres oder hinterher aus unserem Glauben können wir uns auch wissenschaftlich mit der Bibel auseinandersetzen. Wir können nachforschen, wie war das?